You're listening to Radio Golf Show.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier mit der nächsten Folge von der Golfschau Podcast mit zwei ganz besonderen Gästen, die mich wirklich mir alles abverlangt haben in der Vorbereitung. Wir haben zuerst aus Bremen, wo bist du, Hinrich? Moment, Bremen?
Ja.
Bremen, aus Bremen zugeschaltet, einen unserer deutschen Tourplayers, sage ich mal. 1,87 Meter, 85 Kilo. Lock up your daughters. Er ist ein Modellathlet.
Träum weiter. Wolltest du nicht ehrlich sein?
Nein. Keine Sponsoren, keine Reklame, nur ein bisschen Bullshit. So läuft das hier bei uns. Nein, aber du bist Hinrich Akenau, seit 2015 bist du im Profilager und hast da schon ziemlich Lärm gemacht. Du hast als Amateur die deutschen Lochspielmeisterschaften gewonnen, 2012 im Frankfurter.
11.
2011?
Nicht
so cool. Okay. Auch schon eine Weile her, ne?
Ja, bald Jahrestag.
Waren die Haare da länger oder kürzer?
Die waren um einiges länger.
Oh, da muss ich mal ein paar Bilder googeln.
Ja, aber die locken sich bei mir nur mehr. Die werden nicht unbedingt länger wie bei dir. Da gibt einfach nur, die gehen nur in die Höhe.
Oh, das tut mir richtig gut. und dann, ich meine, das war 2012 im Frankfurter und dann noch ein paar andere. Dritter Platz bei den deutschen Einzelmeisterschaften sehe ich hier. War das auch 2012 in der, um die Zeit?
Das war 2011. Ja. Dritter bin ich nochmal Lochspielmeisterschaften 2012 geworden, dann irgendwo deutscher Vizemeister bei den Pros als Amateur, okay. Das war auch 2011. Da hatte ich ein recht erfolgreiches Jahr.
Ja, und dann hat es aber bis 2015 gedauert, dass du Profi geworden bist.
Genau, dazwischen drin musste ich noch ein bisschen studieren.
Ah, okay. Du musstest.
Ich durfte.
Ah, du durftest, okay, sehr gut. Aber dann, als du dann Profi geworden bist, Pro-Golf-Tour, nicht wahr?
Genau.
Da hast du inzwischen jetzt fünfmal gewonnen, nicht wahr? So wie ich das gegoogelt habe. Das letzte Mal jetzt hier in Ägypten, stimmt das?
Genau, letztes Jahr im Januar, genau.
Oh, in Sukna, ne?
Genau.
Da hast du zwei gute Wochen gehabt. Du bist, glaube ich, Erster und Zweiter geworden, ne?
Ja, genau. Zweites Turnier habe ich mich stechen verloren, weil der Franzose Stan Gauthier mal sich eben kurz überlegt hat, Eagle Birdie zu finishen und mich dann mal kurz im Stechen nochmal mit so einem schönen 12-Meter-Putt über die Welle mir den Gnadestoß gegeben hat.
Okay. Waren beide Turniere auf Innsbruck?
Ja, beide Turniere waren auf Innsbruck. Das ist eine 27-Loch-Anlage.
Ja.
Und dann werden halt die einen neun Löcher werden dann ausgetauscht.
Okay.
Also spielst du ein bisschen anderes Setup.
Ich habe ja lange in Jordanien gelebt, weißt du ja, und sind also alle zwei, drei Monate nach Ägypten gefahren zum Golfspielen. Nicht nach Sukna, nicht unbedingt immer nach Sukna, manchmal nach Sukna, mehr nach Kairo und war ein super Platz in Taba. Aber der ist dann irgendwie in einem Erdrutsch, da war dann die Front Nine weg und den haben sie nie wieder aufgebaut. Einer meiner Lieblingsplätze. Aber interessant ist ja, das waren, glaube ich, zwei Wochen hintereinander, wo du also Erster und Zweiter wurdest auf dem gleichen Golfplatz. Ist das, weil du da zwei Wochen richtig heiß warst? Oder ist es ein Horse for the Course? Oder wie siehst du das?
Also, zum einen natürlich kommt der Platz mir ein bisschen entgegen. So vor allen Dingen die in der zweiten Woche, was ich nicht gewonnen habe, das viele Wedges ins Grün und musst den Ball gut platzieren und Grüns sind nicht ganz so ohne, sodass es hilft, wenn du, okay, es hilft immer, wenn du dicht dran bist. Aber wenn du den Ball platzieren konntest auf dem Fairway, ein bisschen mit Spin arbeiten konntest, das kam mir in der Woche sehr entgegen. Beim ersten Turnier hatte ich tatsächlich Glück. Ich habe meine ganze Vorbereitung für die Saison in Irland gemacht gehabt und hatte dort gut zu tun mit Wind. Und beim ersten Turnier hatten wir dann direkt auch mal Sturm. Ja. Und der erste Tag wurde auch direkt gecancelt wegen Sandsturm. Da ging dann nichts. Und dann kam mir das sehr entgegen, dass ich vorher 2 Monate in Irland war, nur bei Wind trainiert hatte und dann war es direkt windig beim ersten Turnier. Dann fühlte ich mich direkt heimisch und wohl.
Ja. Also eine Kombination von
ja, genau.
Horses for Courses und und einfach, dass man nicht immer, dass man gut drauf ist, wie lange immer das dauern kann. Also 5-mal auf der Pro Golf Tour gewonnen. Nennt man die PGT als Insider?
Ja, Pro Golf Tour. Also PGT, den Begriff habe ich noch nie gehört. Der ist für dich exklusiv.
Ja, das, die Insider reden so. Ne? Ja. Aber dann auch, und das war ja auch ein Pro Golf Tour Event 2017, die Sparkassen Open in Bochum.
Genau.
Mr. 59.
Okay. Ja.
Ich habe mal eine 62 gesehen in der Gruppe bei mir. Wenn der dann, was weiß ich, eine 75, 76 schießt oder was immer, dann denkst du, schießt 100 oder 1000.
das Gefühl kennen wir alle, wenn der Flightpartner low geht, dann fühlst du dich echt wie der größte Hacker der Welt.
Und dann denkst du, ey. Wer war das? Das war Matt Ford in Ägypten bei einer Pro-Am 62. Da war und Paul Broadhurst war da, glaube ich, auch dabei. Aber 2017, 59, 5 Pars, 13 Birdies, so wie ich das habe. 7-mal die 4, 9-mal die 3, 2-mal die 2.
Am 6.7.2007.
Da muss ich mir mal aufschreiben, schick ich dir was.
Ich kann es dir aus dem Grund genau sagen, nicht, weil ich, das war der 60. Geburtstag meiner Mutter.
Ah, okay. Oh, da hat sich ja bestimmt gefreut. War das die letzte Runde?
Nee, es war die erste Runde.
Die erste Runde. Da hast du gleich die Tür zugemacht von Anfang an.
Ja, also hinten raus wurde es nochmal ein bisschen enger am dritten Tag, aber enger als ich wollte. Ja. Aber es war ein guter Auftakt. War ich auf jeden Fall in Führung.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja die Scorecard mir angeschaut. Ich glaube, du hast mit 16, 17, 18 auch noch 3 Birdies gespielt, ne? Stimmt das?
Ja, genau. Ich habe sogar 15, 16, 17, 18 habe ich Birdie gemacht. 15 ist mir das Eagle noch ausgelippt.
Ab wann denkst du denn, oder wann riechst du dann die 59? Wann kommt dir das ins Gehirn?
Boah, das kann ich dir so genau gar nicht sagen, wann man da das erste Mal dran gedacht hat. Ich wusste einfach, an dem Tag läuft's. Normalerweise sagt man ja immer, boah, der muss ja alles gelocht haben an dem Tag. Ich hätte die Runde auch ohne den Putter spielen können. Also von den 13 Birdies war mein längster Putt war an der 17 aus 3 Metern, an der 18 war 1,5 und der Rest war Tap-ins.
Wow.
Also die Wedges waren on fire. Also die waren wirklich gut an dem Tag.
Ja.
Dann so richtig dran gedacht habe ich nicht. Ich wusste natürlich, klar, ich wusste immer, wie ich liege. Und als ich auf die 18 gegangen bin, aufs Tee, das ist ein kurzes Par 5. Und der Tee-Schuss ist nicht ganz so einfach, aber man weiß, wenn man den Tee-Schuss trifft, dann ist das Birdie eigentlich garantiert, weil du noch mittleres Eisen ins Grün hast. Wenn du halt einen richtig, richtig guten vom Tee aus hast, hast du teilweise auch noch weniger. Mhm. Aber wenn du den misst, den Tee-Schuss, links kommt, zieht sich das aus gut rein und hang nach rechts runter und dann stand ich auf der Teebox und war schon überlegen gedacht, okay, Birdie zu 59. Was machst du? Ja. Ziehst du einen Driver und riskierst, dass du irgendwo das Ding weghaust? Oder machst du das Eisen und machst einen auf Zach Johnson und gehst auf den Wedge?
Also ich hoffe nicht, dass du einen Zach Johnson gepullt hast.
Da, aber ich habe gedacht, ja. Der Driver ist mein bester Schläger in der Tasche. Ja. Den ziehst du jetzt einfach. Auch wenn ich mich auch falls verrückt klingt, ich habe mich mit dem gar nicht wohlgefühlt an dem Tag. Aber gesagt, Driver hatte ich noch nie im Stich gelassen. Den ziehst du jetzt einfach und du brichst die Runde zu 59 runter auf diesen einen Schlag mit deinem Lieblingsschläger. das Ding natürlich voll rechts in den Wald gehauen.
Nein.
Also nicht voll rechts in den Wald, aber in dem Hang aufgekommen, sprang zweimal, sprang in zwischen die Bäume. Ich dachte, okay, hatte einen Weg raus, wie es halt ist an so einem Tag, hatte einen Weg raus, habe auf 80 Meter angelegt oder 90 Meter angelegt, rangewetscht, Putt gelocht. Ging auch so.
Ja, wenn die Wedges an dem Tag gut sind. Aber du hast gerade gesagt, der Driver ist dein bester, bester Club. Ist das deine Stärke auf the Tee?
Ja, eigentlich schon. Also das ist ja so, damit komme ich ganz gut. Ich hau den halt relativ kurz. Habe jetzt viel gemacht, dass der ein bisschen weiter fliegt und ich nicht mehr quasi so weit schlagen kann, wie andere Leute werfen. Aber dafür kann ich so ganz gut mit dem Driver arbeiten, so Trajectory und Spin und Flugkurven. Ja. Und da treffe halt sehr, sehr viele Fairways und kann mir dadurch, auch wenn der Ball Carry nicht so weit fliegt, ganz gute Positionen auf den vom Winkel her Richtung Fahne erarbeiten. Und kann halt dadurch, dass ich dann viele Fairways treffe, auch aggressiv auf die Fahnen gehen, auch wenn es mal mit dem Eisen mehr ist.
Wenn du sagst, du bist nicht so lang mit dem, von was reden wir denn da?
Also wir reden jetzt geht's. Also jetzt kann ich schon das Ding so 265, 270 im Flug hauen.
Ganz oder Meter? Ja.
Meter.
Alter, ey. Ihr jungen Knaben, also. Ja, 1,87, 85 Kilo und da hast du, glaube ich, immer lange Arme oben drauf.
Naja, Arme sind relativ kurz, aber früher war das, also sagen wir so, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren ist es tatsächlich so, da musste schon gutes Wetter sein, dass ich also 260 Yards, 270 Yards, also das quasi dann 240, 250 Meter. Ja. Da musste ich schon guten für hauen. Und das war so meine Standardlänge, das, was früher so Tourdurchschnitt war. Wir kommen ja gleich noch zu David. Ja. Der hat den Ball nochmal deutlich kürzer gehauen, aber heute ist das einfach eine andere Liga, einfach eine andere Welt.
Ja, ich habe gerade noch ein Interview mit Greg Norman gesehen, der also seinen Driver jetzt länger schlägt als je zuvor. Nicht? Und ich meine, okay, der macht ja da auch ein paar oben ohne Fotos von sich, der ist noch, also
so sehe ich. Mit enger Badehose, das haben wir alle gesehen, ja.
Das will bei mir keiner sehen. Aber das ist schon Wahnsinn. Nicht? Und ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, bei den anderen Folgen mit Heinz Fehring und mit Christian Althaus und Ron reinzuhören, aber Heinz hat ja auch gesagt, nicht für die Jungs auf der Tour gibt es ja praktisch gar keine Par 5s mehr. Nicht? Das ist ja.
Also wenn du Green Eagle Nordkurs spielst, dann hast du noch Par 5s.
Ja.
Was ist das längste da? 750 Yards ist, glaube ich, das längste, 660 Meter.
Ja.
Da spielen wir aber auch, Gott sei Dank, wenn da Porsche European Open ist, spielen wir das auch von Rot, Gott sei Dank.
Okay. Ja, aber diese Länge, und das ist vielleicht auch was, wo wir mit David, der jetzt gerade hier schon im Green Room sitzt, besprechen können. Das ist vielleicht nicht der PGA Distance Report und so weiter und wie es weitergeht. Ich meine, Ron, eine seiner großen Kritiken war nicht, die haben auf der Tour, was weiß ich, ein 30, 40, 50 Fuß Putt mit einem 2-Inch Break. und solche Sachen. Und dann haben wir nicht ganz, ganz aktuell nicht Bernhard gegen Bryson, nicht one-on-one und dann passiert sowas. Aber auf jeden Fall.
Er hat sich ein bisschen dizzy gefühlt, hat er doch hinterher erzählt.
Ja. Genau. Er ist ja der Scientist. Ich bin gespannt, was David zu sagen hat, ob er auch von der Science-Seite kommt, nicht? Ich meine, viele Teaching-Pros, nicht? Sind ja jetzt, und nicht Trackman hier, Trackman da, und ich habe das neueste Equipment und so weiter. Mal gucken, wie David da drauf zu sprechen ist. Ich lasse ihn mal kurz rein. Ich weiß, er ruft uns aus Texas an. Ich weiß nicht, ob er uns hören kann. Aber ich denke, er kommt, David. Ogren. Mr. Ogren.
Schweigen im Walde.
Ja, Mr. Ogren, good afternoon.
Wie geht's?
How are you, sir? Wie geht's? Ja, alles gut bei uns. It's winter in Germany.
Es geht mir gut.
Oh. Oh, what a surprise.
I think...
Deutsch. Schweinedeutsch.
I think your German is better than my English.
We'll see, but it looks like you're bundled up too. Is it cold in Texas?
50s.
50s. Okay.
50 Fahrenheit.
Yeah, that's pretty chilly. I remember Texas from, I graduated from high school in Houston, and I remember playing tennis in shorts at Christmas time. So the 50s is pretty chilly. Let me quickly, David, introduce you to our German-speaking crowd. Wen wir hier haben, meine Damen und Herren, das ist der David Ogren, PGA Tour Pro, playing pro. From when were you active on the tour, David?
1983 to 2000.
Mm-hmm. And then a couple of years on the Champions Tour?
Yeah, 2008 and 2009.
Right. Obviously, now you have this phenomenally popular and successful golf academy going in Texas. Just teaching, no more playing in events on the Champions Tour?
No more individual stroke play for me. I play in charity scrambles and other events, partnerships with other pros and stuff for the PGA section. That's about it.
Right. Okay. That still sounds like fun. Und er hat auch 1996 einen gewissen Tiger Woods in der letzten Gruppe ziemlich vorgeführt. You went head to head with a skinny Tiger back in the late 90s.
Yeah, very young Tiger. 1996 was his coming out year, and he hit the tour by storm in the fall series. And I won my Texas Open when he was here, and I tell people that I beat him so bad he's never come back.
Well, I would do the same, and that's pretty impressive. And there's a wonderful picture of you almost scaring him out of San Antonio. it's terrific. I mean, I can't imagine what it's like playing with. That was the final group on the last day.
No, I actually he played in the group in front of me.
Oh,
and I played with Jay Haas and Tommy Armour the third.
Okay,
but. He was here, and he played very well. He won the week before at Las Vegas. He won the week after in Disney. So,
right. So you got that. That's some notch in your belt. And then also you were an assistant vice captain, I believe, to Tom Lehman in 2006 at the Ryder Cup and at the K Club. Assistant vice. I don't know what your official title was.
Yeah, I was. So Tom Lehman and I are pretty much longtime friends going back to college. And when his turn came up to be captain, he invited Duffy Waldorf and I to join the captaincy along with Corey Pavin and Lauren Roberts. They expanded the captaincy a couple of years before that. So my official title was match escort, but basically the same function as Corey and Lauren had.
Right.
I got to escort matches around.
All right. Well, there you go. I mean, that's another thing that's pretty amazing. And I'll probably mention it three times while we have you. But thank you so much for doing it. It's wonderful. No hesitation. I sent you a message, and you were in from the beginning. I appreciate that.
Well, I can't wait to hear the show in German and see if I can pick out one or two words.
Well, I mean, you are in New Braunfels in Texas, which is like the number one German town. I remember, and I'll tell a quick story. I'm a terrible interviewer because I talk way too much. My wife always tells me, nobody's tuning in to listen to you. But quickly, I remember when we moved to the States in 79, and I went to high school in Houston in League City down there. We took a trip to New Braunfels because it was the German town in Texas. I was a little disappointed, but now I Googled it because of you, and they have a Wurstfest and everything. But you're not originally from there. You're from Chicago, right?
That is correct. I grew up in Illinois, and I came down here to play golf at Texas A&M way back when, and ended up meeting my wife, and we ended up settling in New Braunfels, and here I am.
Right. And are you like a steward or a marshal for the Wurstfest?
I'm a consumer.
Excellent. Excellent. And you know, you mentioned Tom Lehman. I think that's maybe a topic where we can start off. But you know, we have with us one of our not so young anymore Challenge Tour players here in Germany, Hendrik Arkenau. And just before you joined us, we were talking about he's actually one of our few Mr. 59s. He shot a 59 in competition. So we were just talking about that, and he's very excited. He has a lot of things he would like to talk to you about. But maybe I'll start it off this way with Tom Lehman, and that's the idea of golfers. And again, Hendrik is 30. Are you 30, Hendrik? Yeah.
Yes, I'm 30.
The perspective of age, of playing pros, becoming wiser and mature, and being able to win, let's say, late in their careers. You know, I mean, and Tom Lehman, I started playing golf in the early 80s, and all these guys, including you, you know, those are names that I'm very familiar with. You know, Tom Lehman was like the ultimate journeyman. I mean, I don't know how many times he went back to a lower tour before he finally broke through. So the perspective of age, what does it take for a player? I guess the challenge is that, you know, you're just going to say, hey, I'm done. I'm not making it, you know? I mean, but the success is just around the corner. How do you feel about that, the perspective of age for you guys, for the pros?
Well, obviously, most athletic endeavors go to the youngest and the strongest. And we're seeing that right now on the PGA Tour as this brand new wave of great young players are coming out and beginning to dominate. And a guy like Dustin Johnson, all of a sudden, is kind of on the oldest end of the wave. And a guy like Tiger Woods is now the grizzled veteran, the sage, and the rest of us got kicked to the curb and playing the Champions Tour. But, you know, there's enough stories of players finishing their increasing skills in their 40s, that it's worth pursuing up to the point that your body starts to break down, which happens in the early 40s, you know, back, knee, shoulder, it just starts falling apart. It just does. I mean, we practice hard. Hendrik, I'm sure that you practice really hard, right? And all those repetitions eventually catch up to you. So, fortunately for golf, we're not an aerobic sport. We don't run. We don't get hit. We don't get tackled. We don't get tackled with some idiots with the spikes up, picking out two knees. We can walk and play and enjoy. And that's why golf's such a great game, because you can do it a long time. I'm still pretty good at 62 years old. Not good enough to play on tour, but I still play okay.
Like riding a bike for you guys. I mean, this is, you know, I was looking for a quote that would kind of set the tone for this, and I found something that Bobby Jones said, and he said, you may take it from me that there are two kinds of golf. There's golf and there's tournament golf, and they are not at all the same thing. You know, guys like me, I was, you know, at the best maybe a five or something like that. You know, I play once a month now, if at all. You know, the difference for us amateurs, us weekend players who watch you guys on TV, really, we have no idea how good you guys are and how difficult the places are that you play. I mean, Hendrik and I, we talk about this, you know, we watch. He watches at his home. I mean, we watch the European Tour events, and you know, I mean, it's or the Masters recently. It's just a totally different game, isn't it?
Well, I don't think the average amateur understands how far, first of all, that the pros drive it. One of the tools I use is TrackMan, and I often give my players the TrackMan Combine, which is basically the standard across the world. And you got to hit it 280 yards to even think about getting a good score with a driver. That's something. Also, when I get asked, for example, why did you make it and somebody else didn't make it? I didn't realize how good I was as a chipper and putter until I started teaching chipping and putting. It's not only technique, but there's some inner skill, right? That you can create the shot that makes the ball go close to the hole. So those are a couple of things. And then one other thing I would say, because I have a lot of players who I give lessons to. I played golf all day, every day, all my life. And just the sheer amount of golf we play is just way more than an amateur can do. And a lot of juniors are willing to do, which is probably why, for example, the Korean girls are so good, is because they're being trained up, and the sheer volume of practice they do is just dwarfs anything we do here in America.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hinrich, I just dragged him away from practice to get in here. What are you working on, Hinrich, now in this strange season where you know there were no tournaments at all, and I think you're category 13 for the Challenge Tour next year.
That's right.
What do you work on between tournaments in the off season to stay? You know, I know some Swedish friends of mine that have been on the Challenge Tour. They practice 8 hours a day. I mean, it's insane.
I mean, you have to do it at one point. But for this season, we got the message in, I think it was late March or beginning of April, when they already told us that the season's canceled and that we stick or that the playing rights just are, that we go to straight to 2021. And at that point, I said, okay, season is done. What are your biggest weaknesses in golf? I mean, as I said earlier, just right before, it was driving distance and putting. And so I said, what I have to do to increase like driving distance? I said, okay, you can go to the gym. So I really start working out. I started working with Andrew Hannon, a guy in Arizona. And so that was one part, worked out quite well. And then the other part was putting. I started to work with Mike Hensky at Formby Golf. And so very early of the year, so I decided just to practice or to work at my biggest weaknesses. And now I'm nearly done, and now I want to play golf, but now it's winter and no tournaments are on. So I'm still at home, going in the gym. I actually work out in the backyard because the gyms are closed. And so it's, go in the gym every day, work out, and then go to the course and hit some balls. And then when the weather is good enough, go on the course and play.
Mm-hmm. Mm-hmm. Interesting. David, and one of the things that you and I talked a bit about in our preparation was, and I think this is something that came actually from Hinrich, how you transmit your playing experience to your students. How do you teach, or do you teach that to your students, the experience that you had playing professional tournament golf? I would assume you teach kids that are really talented, right?
Yeah, I try to. And basically, my tour experience laid the groundwork for
Hörst du ihn, Henry?
Nee, ich kann ihn auch nicht mehr hören.
David,
ich sehe ihn aber noch.
Ich sehe ihn auch. We might have lost you there, David. We see you, but we can't hear you, and you're frozen. Well, hopefully it'll come back. Aber interessant, wie er davon erzählt, nicht wahr?
Ich fand es auch gerade interessant, wo er anfing zu lachen auf dem Bild, wo ich sagte, dass ich Richtung Driving Distance gegangen bin. Das werde ich ihn gleich auch nochmal fragen. Ja. Wahrscheinlich, weil er sagt, okay, das ist gerade das einfach, was jeder macht. Das ist in den USA ja auch nicht anders. Gehen alle auf Driving Distance.
Genau, aber es geht ja darum, dass die Jungs, die auf der Tour unterwegs, jetzt die ganzen, ich guck dir Wir haben uns unterhalten über den Finn, über Sammy. Guck dir Victor Hovland an aus Norwegen. Ne?
Ja, die Dänen hier, Rasmus.
Wie die den Ball kloppen, das ist brutal. David is back.
Oh, is he?
Can you hear? Okay, we need sound.
Oh, he's back.
Yeah, I'm back.
There you go.
For whatever reason, Microsoft started to restart my computer.
Oh.
So now I'm on the computer right behind our counter here.
You can see that.
So.
Yeah.
Sorry about that.
No, that's no problem. That's no problem. Please, you know, Hinrich was talking, and he wanted to ask you while you were gone. You smiled when he said he's practicing his driving because his distance was not what it was supposed to be. You did snicker a little, didn't you?
Well, you know, one of the things that the modern data shows us is that strokes gained putting is very important. But you can go back to ancient data. You can go back to just putts per round. You know, how many one putts do you make in a round of golf? And good players that want to play, you have to average under 30 putts around no matter how you hit it. It's just something I see. And so, you know, you were talking about how I teach my kids, and that would be one of the things that said, good putting is not 36 putts around. Good putting is 29 putts around. That's 7 1 putts, which means if you 3 putt, you got to have 9 1 putts because, you know, you got to make 2 more. And that's no matter how you hit it, because I've had people argue, well, that means you miss a lot of greens and chip and putt. I looked right at him and said, how do you shoot 61? They go, oh, yeah. You know, how are you going to make 10 birdies? Well, you need to make 10 1 putts.
And you got to go low to be competitive, especially on the lower tours. I mean, you know, when I look at the
score. Oh, gosh, yeah.
You know, you got to shoot 65. I mean, almost 4 days, you know, to be.
Well, we had back-to-back Korn Ferry events here at TPC San Antonio. And in the qualifying events, I don't think 64 qualified. I think it was 60, 61s, and 62s that qualified. And a couple pretty good golf courses. So, you know, somebody who's trying to get in there and play needs to, you know, learn how to shoot low. I just gave a lesson yesterday to a young man, beautiful golf swing. Maybe you saw it on my Facebook. But I told his dad when they left yesterday, don't play the back tees this winter. Play up. You know, go up a tee and learn how to shoot in the 60s. Get used to it.
Okay. Henry?
Yes, I totally agree. I mean, you really have tournaments. I mean, we play on the mini tours. We play 3-day events. And most of the time it was like, okay, even the first round, just go for the flags. I mean, okay, we all know you can't win a tournament in the first round, but you can lose it. But at some point, if you just shoot, for example, if you shoot par or 2 under or something, and the leaders are already 8-9 under par after the first round, you're 7 behind. You're gone in 2 rounds. It's bye-bye. And I think that changed. I mean, I'm pro now for 5 years. And when I turned pro, it was like a little bit more like percentage golf sometimes. And you just have like slow start. You go out and just play a solid round the first round. And then you look what's going on. But nowadays it's like go out and there's the flag. Go for it. And if you hit it, fine. If you miss, you try it next week again.
Do you have experience, David, playing on those tours, Q School, things like this? Did you have to go through that? I mean, from what I hear, Q School is probably the most nerve-wracking thing there is for a professional golfer.
You know, I'm exactly a bridge athlete from what was back in the 60s and 70s to what's today. I'm in the first graduating class of the all-exempt tour. I graduated with Nick Price and Donnie Hammond and Mark Wiebe and got a couple other guys that went on to have really good. Mac O'Grady was in my class. So I didn't ever have to be a rabbit, play Monday qualifyings. But these days, the system we have over here is you play all year on that Corn Ferry Tour, and you get all that experience and climb the money list there, and then you get your playing privilege on the PGA Tour. And what that's produced is some kids and some young players really ready to play when they get the opportunity. You know, over here, when I'm watching Golf Channel in the mornings, we get the European Tour. And so I'm watching some of the stuff that's happening. I'm fascinated with this young man from South Africa who's driving the ball 400 yards. That's like twice as far as I can drive it these days. It's like, how does he do that?
Wilco Nienhaber. Yeah, he is a crazy dude.
And he played good, too. Yeah. And he played very well. He was he had a chance to win there. And so I watch all of these. I watch golf all day. So I see what's happening all around the world. And it's just really amazing. Right. And so if Mr. Arkanow here is going to make it, he's got to just start stringing a whole bunch of 66s and not be scared.
True.
Yeah, well, he is a five-time winner on the Pro Golf Tour here in Europe, which is one step below our Challenge Tour. So he's definitely a winner, and you know, but he needs a haircut, I think. Look at him.
It's not that bad.
Everybody recognizes him. I like it, yeah. Too. But you mentioned Mac O'Grady. I mean, he was the king of the Q School. How many times did he try? Like 13, 14 times before he made it?
You know, I don't know, but in 1982, when I did my summer over in Europe, I can distinctly remember being with Mac O'Grady in Switzerland at Kranz, Montana, and just having a ball. Just you know, we were like part of like 12 Americans that were traveling over there before the European Tour got basically as big as the PGA Tour, and we had a ball. Just running all over Europe and learning how to play golf.
Right. Pretty contemporary topic now is this proposed strategic alliance between the PGA Tour and the European Tour that they're talking about. What do you make of that?
I have not fully read up on this, but it makes sense to me. It really does, because the way golf is developing in other countries. In fact, I really actually kind of believe some of the other countries, the developmental system is better than what we have here. Basically in America, it's hit or miss. It's a hodgepodge. If you get lucky and you have a good coach in the area, you do good. And in some other countries, obviously smaller geographically than the United States, but you know, very systematic training, which I think has a lot of value for golfers. But anyway, the talent is all across the world. It's just not coming out of the United States anymore. And, you know, I hate to tap my fellow Americans on the shoulder, but, you know, golf around the country, around the world is good. Yeah. Really good. Just in the last 2 years, I've had a client from China, and I had a client from Bermuda, of all places, come to see me to train. That's pretty cool that, you know, they're coming to see me because they weren't, you know, they couldn't get what they needed where they were.
Right.
You know, talent is all around the world and really good play is all around the world.
Yeah. Look at the final group at the Masters this year with DJ, you know, Abraham Ancer and Sungjae Im, you know, two rookies, one from Mexico, one from Korea, you know, in the last group on Sunday. You know, it's pretty impressive. I mean, you know, our leaderboards here maybe a little bit more international than what's going on in the States. But what's always fascinating to me is the difference between, like, let's say a top 10 player and a guy ranked 100 on the tour is maybe one stroke on stroke average.
Yeah, you know, one of the actual funny statistics that I haven't looked at in a while, but is Sunday scoring average. You want to make a lot of money, you go low on Sunday and just pass people as they throw on the brakes and go backwards. And we saw that at Augusta because Abe had a bad last round. Abe hangs around here, and so I know him a little bit. And he doesn't hang at my place, but in San Antonio. And he's a great young man, great golfer, he's going to do some good stuff. I do have an Abraham Answer story because for a couple of years I was director of instruction at Top Golf here in San Antonio. Right. You guys are aware of Top Golf, right?
Absolutely.
So anyway, one of my jobs was to run the league, and I had this one team that needed a sub, and so they brought their friend Abraham with them. And so I walked over to the other team as a four-man team, and I said, I don't have any way to give you guys enough handicap. Just remember tonight, you played Top Golf with Abraham Answer, and then Abe promptly just blew all the records out of the water with his shot making skills, and the other team just goes, yeah, "Thanks for giving us the heads up." So I hope they remember that.
That's funny. I'm impressed with him. I mean, he's a player, you know. But you look at some of these young guys, you know, like this guy, this Norwegian guy, Victor Hovland, that's on the tour. You know, they just bomb it. You know, I mean,
yeah.
Abraham answered to me. I've never seen him play live, but he's to me more like of a shot maker, you know, like the old school kind of thing, you know, strategic. And Hinrich is similar. You know, we talked about his supposed lack of length, and he's flying it, you know, about 280, 290 yards, right, Hinrich? But, you know, he's talking about, you know, positioning on the fairway, the angles into the greens, which on some golf courses are much more important than on others, obviously. Where do you see the game progressing to? I mean, you know, we can't make the courses longer and longer and, you know, dial back the ball. I don't know. I mean, Ron Pritchard, I don't know if you know Ron, the architect that does the – you're an architect as well, right? You designed a course while I have you on that topic. Yeah? Where is
one, it? One course under my belt. It's in Magnolia, Texas, opposite side of Houston from where you were, at High Meadow Ranch Golf Club. It was a blast. That got done in 1999.
Oh.
So.
While you were still playing?
Right at the end, yeah.
Oh, okay. Cool. Okay.
Where do I see golf going? I think that's a very interesting question. Number one, hopefully the world of golf has captured what we've known all along, that golf is a great first-person, three-dimensional experience outdoors, and it's a lot of fun. And the COVID thing has taught us that people, if they experience it, will keep playing. And, you know, of course, golf is probably as safe a sport as you're going to get because you can't stand inside of 6 foot from somebody else. Otherwise you're going to get hit by the golf club or the golf ball. Hopefully we've captured that and we'll build upon that. I happen to think that there's no rollbackness. I'm on the no rollback of the golf ball thing. They've had the longstanding rules. They were good enough 20 years ago. They're good enough now. You can't do anything about a 6 foot seven, 240 pound Adonis of a god who comes out and hits it 400 yards. Why would you penalize him and at the same time penalize me, who I just knocked the snot out of it and it goes 250 yards?
Right.
I
agree.
You can't do that. But I do think the at the grassroots level, I think you're going to see a resurgence of the buddies, family, nine-hole walking family going out and playing nine holes and just enjoying the time because that is doesn't take as much time. It's not as expensive. And you're actually seeing more and more instruction programs going short. Instead of the playing lesson being the whole golf course, hey, let's go out 50 yards from the hole and see what we can do. That's what I do with my kids, and it works.
Mm-hmm. Yeah, and do you see outfits like Top Golf playing a big role in that?
Absolutely. Mm-hmm. I think golf as entertainment is really a special deal. And I am reminded of a seminar I went to of the managers of Topgolf that the CEO said, the name of the company is Topgolf. It's not Top Tennis. It's not Top Cricket. It's not Top Soccer. It's Topgolf. And golf was the hook. Mm-hmm. It's still the hook in that business. And now we have the imitators, of course, popping up across the United States and probably end up being over there with you guys too.
Right. Yeah. Well, I think we're just getting the first one, Topgolf. Henrik, do you know anything about that?
No, I just tried it. I mean, it's like a cooperation with Callaway or something like that. Just what I read.
Callaway invested. Yeah. You know, one of the first places that I remember like this is Chelsea Piers in New York City.
Right.
It had that, you know, three-tier driving range. They didn't have all the, you know, target things, but the leather chairs and the, you know, things like that. And that was always cool, cool to go to. I know Hinrich has a couple of questions for you. Pretty specific ones, even, I think. I don't know. You got a little more time for us?
I've got all the time you have, Frank and Hinrich. I'm here.
Well, perfect.
That sounds great. I actually added some extra hours on my... my Podigy account. So you want to, you know what? No, I'll get back to that. I'll get to that later. I'll save that one. Fire away, Hinrich.
I mean, one question. I mean, obviously I checked your stats and all your wins and everything. And I read an article in the Chicago Tribune in 1991 where you said that you couldn't keep a driver on the planet. You hit it like everywhere. And you went to see Doc to get your driver fixed. And so I took a look at your stats and your accuracy was the same like in the last 10 years or in the 10 years before. So you have the stats on the one hand side, but what I see, I mean, I'm a player as well. Sometimes you have stats, but your feeling is different and obviously something changed in your game. What was it?
Okay, so I basically had two careers on tour. I had my first career, 83 to 89 or so, and then I had a second career, 93 to 98. The in-between spot, I got the driver yips. Same thing that you saw Ian Baker Finch go through.
Yeah.
Okay, so I have some empathy for the driver yips. And I went to see Jim Suddy down at Pinehurst. And this was our commitment to this. I worked with Jim for 6 days, not six lessons, 6 days. I'd work a weekend, go to the Hogan Tour, hit it in the backyard a few times, come back, work with him for a couple days, go to the Hogan Tour, hit it in the backyard. Finally, we got this thing where there was this one drive I hit. I had used all of my skills to be on the cut line at a Hogan Tour event, which is now the Corn Ferry Tour, in Springfield, Missouri. Great course, Highland Springs there. And I'm on the last hole, a par five hole, and I got up and I made this golf swing, and that's it. Hit it 300 right down the middle, got up, had 235 in the middle of the green, hit a forward right on the green, two-putted, made the cut. And from that point on, the second career launched.
Wow.
So there was this little short period of time where I got the driver yips, and Doc Suddy helped me get out of that first. And then right in there, I also hired Dave Pels to help me with my short game. And then I hired a guy by the name of Chuck Hogan to help me run my mental game, which is where I really fell in love with the mental aspects of the game.
Hmm.
I mean, when you said, I mean, you earlier you said something about when you teach kids in with short game. How do you teach them to see shots? I mean, it's all, we all know we can play a chip or a pitch in like 30, 40, 50 different ways. But how do you teach them to see the right shot and then how to play it?
Okay, so I'm glad you asked this question because I have a lot of different things I do. First of all, you know the people who created Disney are called the Imagineers.
Yeah.
The Imagineers are the ones who create all that stuff that we see, right? So I physically bring a player 90 degrees to the shot he's fixing to play, or she's fixing to play. And I said, I want you to see you hit the shot. And I want you to show me the trajectory. And I actually physically make them draw the trajectory with their hands and to hit their landing spot. And then the ball rolls out. So I bring them on the side, make them see that. Then we walk back around to where they're hitting. And I said, now keep doing it until you hit the shot you saw. And here's something I've noticed almost universally is that young players fly short shots way too far. They see a simple pitch, 60-foot pitch, and they're lofting at 45 feet, and they're wondering why the ball doesn't stop. Right? So you take them to the side, make them see it from a third-person standpoint. Another thing, we teach lag putting. And on the lag putting, I teach out of a system called the putting zone. And basically, part of that is how much backstroke do you really need to make the ball go over there? And I make them watch me and say, this one's too small, this one's too long, this one's just right. And I ask them, hey, look, you can see it in me. Can you see it in you? So that's a couple of things I do to help young players learn how to chip. A lot of imagination. And then when I get my high school kids, I go grab their 60-degree wedge and I put it in the closet for the lesson to use something else.
There you go.
Yeah.
You asked.
Yeah, I mean, you're right. I mean, we all know that around when you – I mean, a lot of people say – just let the rough grow and the tour pros will have fun with it. But when you have thick rough around the greens, you always have this one shot that works. And this is the high lob with the 60 degrees.
Right.
But if you have like no grass around the greens and it's firm and you can't play a lob shot, then it's going to be interesting because then if you short side yourself, then you need some magic.
Yeah. You know, I have totally mixed feelings on, question you're asking is golf course setup, and unless it's you and me playing, you know, for money, I think golf courses should be set up benign, fair, easy. Only you and I need to deal with scalp slopes and deep rough and stuff like that. Everything else should be just kind of medium and normal. Here at my home course, TPC San Antonio, they used to shave the sides of the slopes. So Greg Norman designed these slopes, and the ball would always go down to the drain. And then you'd take your drop, and you may or may not be in a divot. And they finally decided, well, that's silly. So they started to grow the rough enough where the ball now catches on the upslope, and you can play it. But you're right. When you get to be 62, you also start to develop, for some reason, a little bit of the chipping yips. So I've gotten really good putting from off the green and chipping with my hybrid. So it's just like you do what you got to do to hit a good shot.
You, when you say course setup, when you look at the Masters this year, I mean, a lot of guys are talking about what are going to be the setup in the next 5-10 years and how do we make it more interesting, or we can't – I mean, the course is already long enough. What I found was interesting at this Masters, it was wet and soft. And when you have it wet and soft, I mean, I think the advantage of the bombers is not that big, because we all saw Bernhard Langer, and he could hit his 5 irons, 6 irons, sometimes 3 woods into the greens, and he was able to stop them. And maybe that's an idea, just go back and make the courses softer again so that the shorter hitters also have the opportunity to go flag hunting with longer clubs.
You know, I actually kind of see it the opposite way, to be honest with you. What drives scores, there's two things that drive scores up. Extremely firm, fast greens and wind.
Yep.
Those are the two factors. We saw at the U.S. Open at Wingfoot, and Wingfoot is like one of the hardest golf courses in the United States. And they grew the rough up And for a while there, the scores were pretty good. For a while.
Yeah.
You remember when Rory McIlroy won the PGA at
Colonia or
Kiawah Island?
Yep. Yeah.
Kiawah plays 7,400 yards, but it was soft, and he shot what, 18 under or something, 16 under.
Yeah.
So soft is actually always soft. Always helps scoring across the board.
Yeah, that's what I meant.
It always helps scoring across the board. Even I can play soft.
Yeah, I mean that's what I meant. I mean, when you look at, like, let's say a U.S. Open setup, I mean, I think Brooks said it in the press conference. I mean, we just have here like 30 people who have the game to win on a major setup. So if you make it, let's say, a little bit softer, maybe you have like 60, 70 people who can win. I don't know. That was, it's just.
So I have a real quick answer to that. You shouldn't penalize the 30 players that have figured out a way to get ahead, right? You should identify them.
Yeah, right. Just go for it. That's the reason why I'm in the gym now.
Yeah. Also, there's one other factor that I forgot. It's totally arbitrary and random golf. You know, and should you qualify for the Open Championship and you get in one of those links courses, some of those links courses, the way the ball goes is totally arbitrary. I mean, just a lot of ground game and luck. When I played the Senior Open at Troon, I mean, it's like it didn't make any sense. You could hit a good shot and be penalized. You could hit a bad shot and be in good spot.
Is that the reason why you never played the British Open?
No. I tried twice to qualify for the British Open before I was on tour and once in the middle of my tour career. But I made a decision keeping my tour card was more important. So to do the British Open right, you missed the week before, you missed the week after, and you missed the British Open. And I couldn't afford to give up those 3 weeks on the American tour.
Well, yeah, that makes sense. I mean, for me, I love playing links golf. I mean, especially when the wind is up, you have to hit every shot. I mean, every shot. I mean, you really need every shot. Doesn't matter, low, high, draw, fade, big slice into the wind, whatever. But you don't get away with bad shots. And I mean, that's what I like. I mean, you just have to hit the shots.
Yeah, absolutely. And you got to be able to play the ball on the ground, something our kids don't learn over here. They really don't.
Same here. It's just super soft.
Yeah, well, and we, you know, we don't have the quality of golf courses that you guys have. I mean, our courses are really mediocre at best. You know, they're short, they're tight. The greens run at, I don't know, 5 on the stimp meter maybe, you know, with no breaks. One question I have for you, David. When you were playing, was it like it is today, where players would walk around with an entourage of coaches, with a swing coach, with a putting coach, with a mental coach? What was that during your days on tour already happening?
Well, and again, this is something interesting, Frank, because I was I'm on the bridge to what was before to what was after. In the first part of my career, maybe I saw a coach twice a year. But then I started to see kind of a new generation happening. And so in 1993, I looked up and I had a swing coach, Jim Suddy, and I had a mental coach in Chuck Hogan, and I had a short game coach in Dave Pell. And at home, I had that was helping me out. At home, I had a physical fitness coach. So I looked up and I had 5 coaches. Now, they didn't travel with me, but all of a sudden, I have 5 coaches.
Mm.
Now, they're traveling. Also, back
in my day,
nobody knew who the caddies were either. Nobody knew who the caddies were.
Okay.
And now it's like every event. The caddy is as, you know, an integral part of everything as the player is. which is really interesting. In my day, we just didn't know the caddies.
The first famous caddy I remember was Lee Trevino's caddy, Herman.
Herman.
Everybody knew Herman, how many coaches are you working with, Hinrich? I know you went up to see Philip Kenyon up in England.
Yeah. So you're Mike Genske.
Okay.
It's five.
Five.
Actually, yeah.
And I have multiple clients that I share with other coaches. So when I have a kid does really well and I say congratulations to so-and-so, he or she also works with, and I name who they're working with as well, because, it's never just the coach. It is the player. The player is still the player's game. The player's got to process it and decide what they want, and what they don't want. They still got, you got to sort through all the stuff. I've been to coaches, really good coaches, who stuff I don't use.
Right. And you work with young kids a lot from what I see on your on the internet side of the Ogren Academy. How do you spot talent? I mean, when you I don't know if they're how old they have to be. Is it pure talent? Is it hard work? Is it a combination? Is it usually in a group the quiet guy in the back that turns out to be the one that that's the best one? Or how's your experience with that?
The first indicator I have of talent, Frank, is this. We do a program called Birdie Basics, developed by a lady in New York City, Kate Tempesta. But part of that, the kids go out on the tee line and hit balls. So when they put the ball on the rubber tee and they swing at it, the first thing that tells me the kid might have a chance is ball velocity. All of a sudden, you see this four-year-old swinging the ball, goes bam, and you go, oh, that's talent. A whole bunch of kids keep swinging and missing, and then you have this one kid that picks the club up and in, three or four sessions, swings at a driver. Bam, that thing comes flying off their club. That's the first thing I spot in talent. The second thing I spot is, do they keep coming back? Because you've got to want to do it to be good at it. You got to want to sit down at the piano and play it to be good at playing the piano. You got to want to be good at Minecraft. You got to be able to sit down at your computer and play Minecraft for hours on end. You want to play golf? Right. Come to the golf place.
Yeah, I'm sure you have you run into the occasional parent that's just pushing a little bit too hard, huh?
Never.
Never. I was a soccer coach in the West Side Soccer League for three of my kids for 10 years.
And I was that soccer dad, so I don't know anything you're talking about.
But I think you're right, it's the passion. And then of course it's hard work, once somebody like Haley, how often do you practice? How many hours a day?
Depends if it's in season or off season. I mean, now it's like 0 degrees outside, Celsius, not Fahrenheit. But let's say it's a full-time job without weekend and a shitty payment.
Well, there you go. Of course, it's not cheap to be on tour, I don't know, but what does it cost for somebody to be on the Challenge Tour? 50,000-60,000 a year, something like that, with the traveling, something like that, and the money is not great, obviously.
I mean, it depends if you travel with a caddy or without, or you bring your coaches to the tournaments, whatever. I would say you can, it's like between 40 and 100. I mean, it all depends on if you sleep like in an Airbnb with two other players, or you stay in a single room. It's a big difference.
Right. David, did you guys, when in your days, again, you're that bridge, which didn't occur to me, but it makes total sense. Do you think there was more camaraderie among you guys than there is now? I mean, now it's like, it seems to me that everybody's pretty much for themselves. That's one of the you know Ryder Cup stories is that the Europeans have more chemistry among because they travel together and stuff like this, or at least some of them. Has that changed? Are the players more loners than they were before? I mean, the drink with Walter Hagen at the bar. I mean, that doesn't happen anymore, does it?
Well,
Walter Hagen is not in you.
I actually don't think anything has changed across generations. I think while you're in the game, you're looking out for yourself primarily. You have to have a little bit of selfishness to be good at an individual game. So it might appear like the guys are loners and stuff, but you know, I don't get to see my peer group like we did before, but when I communicate with them either by text or on the phone or, you know, email or on social media, there's a respect and a camaraderie that's there that I'm sure that everybody will have. And so there'll come a day long after I'm pushing daisies that Dustin Johnson and Brooks Koepka and, you know, these guys will be 60 years old and somebody's going to ask them, did you have the more camaraderie than you did today? And they're going to say the same thing. Right. And when we were out there, we were playing for ourselves and I don't care what gen that was in. Right. And then as you get to the tail end or afterwards, then you have this respect, like I've been there and done that. An interesting thing that happens too is when I run into a Major League Baseball player, I teach a guy that played in the NFL, retired. And all of a sudden you meet somebody else from another major league and you get this like, hey, you've been there, you've done that. You know how, what a deal it was. And, you know what it takes to get this done. So, I think the camaraderie happens at the back end while you're playing it. That's a myth that they all went out drinking. That's a myth that guys are isolated and loners and stuff. There's plenty of camaraderie.
Right. And that obviously, you know, individual sport, it is. But then you have events like the Ryder Cup. And here in Germany, we actually have, like we have in our football or soccer, as it's called in America, like the Bundesliga, we have a league where clubs, I don't know how many clubs are in the first division golf.
Five in the south and five in the north.
So right. 10 overall. And how many players per team?
Eight are playing. So like Ryder Cup, eight are playing, four reserve. Mm-hmm. Full team is between 15 and 20 people.
Right, so it is a team sport, and obviously I mentioned at the beginning you were involved in 2006 in the K Club, and you know I remember that Ryder Cup, and it was like, you know, we the Europeans can't be that good, and then Hindley reminded me that 2 years before it wasn't much prettier for you guys. Again, maybe I'm stealing your thunder, Henry, but you asked, why don't you ask it about them? How do you get these superstars together after they got shellacked 2 years earlier?
Yeah, I mean, you were destroyed 2 years before and then in the K-Club again. How did the people react, or how did the players react? Do they actually care about the Ryder Cup that much? Or is it more like, okay, now we have a 1 week team event and then we go home? Or is it like, shit, they beat our asses?
It was shit, they beat our asses. That 2006 team, if you pulled up the roster and looked at that roster.
A lot of rookies.
Yeah. It wasn't a particularly strong team. Our best player was obviously Tiger Woods. Our second best player was obviously Phil Mickelson. Our third best player was Jim Furyk. And on that team at that time, our fourth best player was Chad Campbell. Right?
And David Thompson.
There was no Davis Love. There was no Fred Couples. There was no Justin Leonard. Who else was? There's no David Duvall. He's already kind of finished. So all of the guys, no, Raymond Floyd's too old. just past his era, right? So all of the guys that were really good for a really long time, they had a bad stretch there points-wise. And if you looked on that 2006 points list for the United States, you would see points 12, 13, 14, 15. You're going, who? Yeah. John Rollins just missed making the team. Who? Right?
Yeah.
So we went over there with just not a particularly good team. And Tom tried to make it fun. And, you know, Darren Clark's coming back from his wife's death, and it was an emotional thing for them.
Yep.
And quite honestly, I think the reason why we lost was because Phil Mickelson went 0-5.
I mean, he was number two on your team. I mean, what you said earlier, I looked up the teams and was like, okay, you have European team, a lot of young guns, but they all went or all became like major championship or winners of majors. And then you have the American team. And I looked at a few names like, okay, never heard of them.
Right. Brett Wetterich, Vaughn Taylor, JJ Henry.
Exactly.
Right.
And, right. Then you have on the European team, you have Stenson as a rookie. Then you have young guns, Luke Donald, Sergio Garcia, and Casey, obviously. I mean, they became pretty good.
Yeah. I mean, the European team was strong. The American team was weak. And it's just the way it went. We the Americans also, we played horribly. We just really did. We played bad golf. Just horrible. There's no excuses. The only thing I will tell you, as a match escort, I escorted four pairs matches, and all of my matches tied. So I like to tell the other guys, hey, look, guys, I've never lost a Ryder Cup match as a captain. All four matches tied.
So
my matches, we got two of the 9 points.
Was it still fun?
That's also an interesting question. Because basically, except for the excursion for the one banquet where you have the big banquet, we were sequestered at the K Club, and the weather was just miserable.
Welcome to Ireland.
There was two times of sunshine, opening ceremonies and pictures and closing ceremonies. Everything else is wind and rain and mud and, in the K Club itself, nice, but there's not a lot to do there.
I think for next year, I think the Americans are going with 12 picks, right? There's no qualification this time, right? I think the
I don't know.
Yeah, I think I read that. I found that interesting. But it's just such a terrific event. I mean, it's like it's like 3 days of Masters Sunday. You know, I mean, I'm sitting on my couch and I'm nervous. What?
Yeah. Well, it's one of those events where it does capture the world's attention. There's some other events that do that for me. Champions League final, I will get up and watch it.
There you go.
It's interesting.
Right.
It's interesting. I'll tell you a quick story about Champions League final. I was in Wichita Falls, Texas, playing in the senior mini tour. And I think it was a Champions League final where – who was your favorite goalie? Famous Lehmann?
Yeah, Jens Lehmann, yes.
Jens Lehmann.
Yeah.
So there was a play, whatever his club was, where the ball came through and Jens rushed out of the goal. And he fouled the forward coming in for the ball. And I'm in a Buffalo Wild Wings and I yell up, "That's a red card."
It was a red card.
It was a red card.
Yeah, I remember
it. And all these Texans are looking at me like, "What?" Yeah, that's denying an obvious goal scoring opportunity by foul. That's what it was. And how about that? I know the lingo.
Yeah. But that's a long time ago. It was like 15 years ago or something.
Okay. I don't even know who he was playing for. Was he playing for Arsenal or for Dortmund?
For Arsenal.
Arsenal, yeah. Well, there you go. And then, David, you also are a two-time champion of the Peru Open. How did
Yes.
that?
Yes. Well, see, this is one of the things that makes golf so cool and international. So there was a dentist down in Peru, Humberto Berger, and Humberto had this bright idea that Peru needed a championship. So at the Los Incas Golf Club, he got some of his other wealthy members together, and they sent out an email, and I got one of the emails. What would it take for you to come to the Peru Open? So I sent them back an email, and I said, here's what it would take. It'd take airfare and accommodations and $1,000, and my wife and I will come down. We went down and had a blast. That was 1987. And out of that one event kind of came the rebirth of the Latino American Tour into something. Bob War won that one. I won the next year. And then won it again later on. But it was really an interesting experience going down to Peru. And my wife and I still regret that we didn't stay after that first year and go to Machu Picchu.
We didn't
do that tourist thing, and we kind of regret it.
Yeah.
But that's how that happens.
Yeah. Are you a big fan of golf back in the Olympics?
I thought the golf done in Brazil was fantastic. I really did. I thought it was really cool to see the best of the best players in the world competing for a medal.
Mm-hmm. I mean, it was fun to see that it all came down to the 18th hole. And the pitch, Rosie's pitcher was just amazing.
Yes.
It was a brilliant one.
Brilliant.
It was absolutely brilliant.
Yeah. See, and what I'm disappointed about, Frank, was that after the Masters, mm-hmm. All right, going into 2020, Tiger Woods had a chance to be one of the four Americans for this summer. And I think that chance has gone away because they're not going to allow for picks or anything. I do think the Olympics may have missed the boat a little bit because just like you were talking about your team competitions, I think there's enough countries in the world that can field four players, men and women, to have a individual team competition. I thought it was fascinating. I thought it was great. I never seen Matt Kuchar so happy to win a bronze.
Right. Exactly. Yeah. Who else played? Ricky Fowler was the other guy for the States, right? I think.
Yes.
Yeah. It was Ricky. Yeah. It's interesting. What else do I miss metal spikes. Don't you miss metal spikes?
Hell no.
I do not miss metal spikes at all.
I miss the sound walking in metal spikes on the cart path.
So I played in a professional event and somebody was wearing metal spikes and you could see where he was tracking. Really weird.
Right. That's one thing. And, you know, you mentioned before the links courses, you hit a good shot and, you know, it ends up in a terrible place. You hit a terrible shot and, you know, you get that break. One thing that kind of pisses me off is that amateurs, weekend golfers like myself, they expect the courses to be perfect. They think every green should be as perfect as Augusta. The tees should be pristine, you know. I mean, it's not the kind of golf that I grew up playing on Munis in Long Island. And it's not the kind of golf that Lee Trevino and those guys played. I mean, you know, you look at some of those greens that they putted on. It's, you know, no 36 handicap would putt on that anymore. Is that something that can't be good for the game?
No, I think one of the things you asked about a trend. I think another trend in the golf business. You're going to see less agronomy in the fairways and in the roughs. You can see courses be smart about their agronomy, keep the greens in as good a shape as they can, but you're going to see less agronomy out in the fields. I just think places like California, they're going to start reducing the amount of acreage you can water.
Mm-hmm.
So, I mean, you're going to see something different happening. Another trend you're going to see eventually is artificial turf tee boxes.
Hmm.
You're going to see more of that. I don't know if you've run into, Henrik, if you've run into any places where they use AstroTurf on the tee boxes.
No. I mean, yeah. We all have the winter tees here in Germany, yeah. But
yeah, we don't have many places to do that, but that's another thing that's going to end up happening. I think I love golf. I'll play golf anywhere.
Yeah.
Literally during COVID shutdown, by the way, I mowed a 3-hole golf course out in my field, and we played it every day. So,
what were some of your favorite courses on tour that you played?
Well, okay, so that's sort of like the same question as if you had one golf course to be exiled to and play it for the rest of your life, what would it be? Best golf course I ever played was Wingfoot, final round of the 1984 U.S. Open. Utterly fantastic. Just, I played great and shot 74. Played great. Shot 74.
Wow.
I really like Harbortown in Hilton Head, South Carolina. I think it's a great golf course. Obviously, Cypress Point out in California, the other side of the world, is tremendous. There's a 9-hole course in Southwest Michigan called the Dunes Club, which kind of was the start of the Mike Kaiser empire, who ended up doing Bandit and Dunes.
Right.
It's an utterly fantastic golf course. I got to play last fall Butler National again for the first time since we left it on tour. Butler National is unbelievably good.
Right.
Just, I can't believe how good it has become.
Right.
So those are some of my favorite golf courses.
Right. Would it be fair to say that a good golf course is a difficult golf course?
Actually, I define a good golf course as a golf course that has no genuinely bad golf holes.
So a good golf course does not need a signature hole.
Does not need a signature hole, does not need to be difficult. Our little municipal here at Landon Park, they refurbished it 10 years ago, and it became a golf course. It went from a couple of holes that were just dumb to they reshaped it and redid the greens. Now it has no bad holes. It's only 6,000 yards long, no bad holes.
Right.
So it's a fun golf course to play. It frustrates me when the architect makes a bad hole on purpose. It's kind of silly.
But when we talked about the conditions of a golf course, how important was it for you when you were on tour to practice on good conditions? I mean, when you go home, did you need like good conditions on the greens or around the greens? Or was like, okay, I just have now a week off, go home and just have some fun on course and then work during the tournaments? Or was like, okay, I need proper conditions back home?
Great question. And I honestly can tell you that I don't remember the condition of the practice ever being an issue. In fact, one of the little lessons I give my students is when we're going to the practice tee and it gets pretty beat up, I said, okay, look, there was times on tour that this is what the tee would look like. And I could take this chunk of grass about the size of my computer and practice on it for an hour. And this is how I did it. Right. So the condition of practice was a consideration. An interesting thing, however, is I grew up with a shag field, which means I hit them and I had to go pick them up. And so when you have to go pick up your own range balls, you learn to hit them in a small pile so you don't have to chase them all around.
There you go. Just a quick side note on the COVID thing, the events without the spectators. And again, maybe the Masters is an example with the two rookies in the final group. Do you think the lack of spectators helps some players and hurts others?
Well, I definitely think players are susceptible to ambiance or conditions or the surrounds, right? So you got some players who feed off of that emotion. There's no question Patrick Reed or Ian Poulter would feed off of a crowd. Tiger Woods would feed off of a crowd, and also this crowd intimidating other people. What we discovered at the Masters is that it basically became a made-for-television event, almost like an exhibition event. And CBS, IBM, the Masters did an unbelievable job covering that tournament. I think having no spectators there laid the foundation for them to be able to televise or at least record every shot everybody plays, which would make it really good. Because if you wanted to go watch Bernhard Langer's entire golf tournament, you could still go on the cloud and find it.
Absolutely. Right? The app is phenomenal.
That's brilliant.
And the Masters broke ground. It's totally brilliant. Absolutely a brilliant thing that they did on TV. And I got so engrossed with watching the TV, and I had one computer over here and I had another computer over here. I looked like Apollo mission or something, right? And I had all these TVs going. And I was so engrossed in the TV coverage that I forgot that there was no fans.
Yeah. Yeah. Right?
So me as a TV spectator, I forgot. And I also happened to think that at the end, I think the players forgot that there was no fans too.
Right.
I think they got locked in trying to win the golf tournament. And you saw DJ change gears just enough to get out ahead.
Yeah, how good is he? I mean, it's unbelievable.
He's really good.
You know, I mean, really, and good. He is. I think I mentioned it to you earlier. He's like an athlete like Nicklaus was. That could have been, you know, a quarterback, a shortstop.
Right.
A complete athlete. You know, which is what Hinrich is. Is a complete athlete at 187, 200 something pounds.
Such a liar.
I go, he's 1.87 meters, which is, I don't know, 6'2", 6'3", something like that, right?
6'2", yeah.
Yeah. And I go, Jesus, you must have really long arms. He goes, no, so I can't drive the ball. quick question. What else? I do want to bring up, of course, your Hollywood career in Tin Cup. That's something that's always a popular topic in Germany. What are your favorite golf movies and that kind of? Obviously, Tin Cup is at the top of the list of many people. One question I read, and I want you to tell me if this is true: the agents of you were on the range scene when Costner was shooting chili peppers up Lee Jansen's ass. I think is the line in the movie. and I read somewhere that the agents of the pros wanted appearance money. To be in the movie, and you know, I mean, quite an amount, and the producers were only able to pay SAG minimum, which was like, I don't know, $600 a day, and Gary McCord called all the players' wives and said, "How would you like to have dinner with Kevin Costner and Don Johnson? The catch is, your husband has to spend a day on the set." Is that a true story?
I think that is a true story. I do know that all the tour players that you saw on the set had to have an agent, because the Screen Actors Guild and all that, they only work through agents. So my agent was Jim Lehman, Tom Lehman's brother. And basically, Gary, for some reason, handpicked me. There's no reason for me to be in the movie other than that he just kind of threw me the bone, and I had no problem whatsoever going over there for SAG minimum. And we actually shot at 2 days and asked for a day. And it was over in Houston and over at Kingwood on the forest course. And beautiful, beautiful November afternoons, days. It was wonderful. It was a lot of fun. I can remember Bobby Clampett saying, "They got no chance to make this a good movie." They shot like 500,000 feet of film for a film that's 9,000 feet long.
Jesus.
Right. The best part about it was the first night they had a screening of what they shot like 5 days before. And there was a scene where Romeo's counting the buckets on the shelf. And there was four or five deleted scenes that were absolutely freaking hilarious. You know, right. Cheech Marin is singing some sort of Mexican song, counting in Spanish, and it just we're in this ballroom in the hotel, and it was kind of fun. It was really fun.
Yeah, I said to Hinrich the other day on the phone. I said, man, you know, everybody really wants, you know, one of like Rene Russo, like, you know, the hot looking mental coach. He goes, no, we really all want a Romeo.
What's really funny is there is a mental coach here in Texas.
Uh-huh.
That was the type for Rene Russo's character.
Oh, wow.
I know her. In fact, I've consulted with her.
Right.
So it's interesting.
Yeah. No, it's a great scene, and obviously the movie, and yeah.
But one question: would you go for it on 18? Or would you lay up?
Okay. To answer that question, long term, to be a successful professional golfer, you're always managing the odds. It's always about risk management, right? And if the numbers came up correct, I absolutely would go for it. I mean, in the end, you can't be emotional and play great golf. You got to, you know, use your emotions to get charged up, but you still got to make a rational decision. And so that's what makes the movie so fun, is we know he makes an irrational decision.
Right.
And then that all led up to the punchline. Remember what the punchline of the whole scene is?
Everybody's going to remember your 13.
Nice par, David.
Oh,
yeah.
Exactly. Exactly. Exactly.
Yeah. It's so fun. That movie is hilarious. I mean, you can watch it as an amateur, and when you watch it as a pro, it's kind of funny in another way. Because you see yourself on the golf course, you're like, okay, I've done that. Yeah. I've done that too.
So when the movie gets released, I had a party. I went to the theater and I bought 60 tickets and 60 popcorns and 60 soft drinks. And I had 60 of my friends. So it was the only party I ever threw where everybody came. So they rope off the section of the theater and we all sit down and the movie started playing, and I had everybody there, from my mini tour friends to a couple of college professors, and the college professor thought it was the worst movie he'd ever seen. And from scene one, I could hear my mini tour friend down there laughing his ass off because it's so funny.
Well, it was authentic because of you guys in it, you know. It was authentic with who was in it. Chikinian was in it, and Nance,
Phil,
and, you know,
Phil as well.
It was really, you know, authentic. I mean, it was like, because a lot of that stuff is like, you know.
I mean, we all loved that shot from the clubhouse over the shit there and to the pelican.
The pelican.
Yeah. And that's again, universal, you know, that everybody knows that movie around the world. Everybody knows that. Hinrich, do you have anything else for David? I think I do have a couple more things. Best putter ever. Top five. Ooh. Top three, ooh. Top five. And I hope you mention one name and then I'll have a follow-up.
All right. So I think the best putter ever, the best two putters ever are Jack Nicklaus and Tiger Woods.
Okay.
Okay.
This is where my follow-up comes in immediately. Jack Nicklaus. Nobody teaches the way he putted. And he was an awesome putter. I mean, his stance, you know, I've never seen anybody copy that.
Yeah.
Why?
Don't know.
I mean, you know, the way he stands and the way he crouches with that little open stance, and you know, I'm the worst putter in the world. I just sneak up on it and without it, you know, just so the ball doesn't see me and hope for the best. But it was always amazing to me that nobody taught that putting stroke.
What's interesting about that, Frank, is if you look at the great putters of the 60s, Jack Nicklaus, Billy Casper, Arnold Palmer, you will see something interesting, and that is their heads will get all the way horizontal to the ground, so their eyes are looking straight down. Mm-hmm. That's the one element of that style of putting that I do teach.
Okay.
Once there's a flat spot on the back of your head, and Henrik looks, you know, feels the back of his head. If you get that all the way down flat to the ground, that puts your shoulders going vertical, and that's why that worked. So those would be one and two. I was really good friends with Morris Hitalski when I was on tour. And Morris, I never saw him hit a putt that didn't look like it was going in. I'm really good friends with Lauren Roberts, and Lauren Roberts was just utterly fantastic.
The boss of the Moss.
And boss of the Moss. I gave him the name.
Did you?
I did. And, you know, then and there's just so many really, really, really good putters out there. And even today, they're better. I will say this about putting. Okay. And I don't know if they do this on the challenge tour or whatnot, but the machine that's known as the Sidewinder that rolls the surfaces, okay. The minute they invented that machine and the superintendents weren't afraid to roll their greens flat, everybody's putting got better on tour. Just something I bore witness to as a tour player.
Right. So you played before it and after it. Right.
Right.
Okay.
So.
Yeah. Interesting. Henry, how about you? Who do you like on the putting side?
Yeah, Tiger, of course. I mean, Sunday, 18th hole, you always go for Tiger. No. I mean, always. How often? Always. I mean, Jordan, of course. I mean, Sami Valimäki, young guy from Finland.
Oh, yeah. That's a name that I think we're going to hear a lot from, this Sammy guy.
To explain to David, I played with him last year in the mini tour, final of the mini tour event, and he just came from nowhere. Never heard of him. And so beginning of the season, he won in Morocco one event, and then he was kind of gone and missed like six or seven cuts in a row. And then he won the last four events on tour. And we're like, okay. So I played the final event with him, and it was the best golf I've ever seen in my life. And I said, okay, that guy, he's going to win some European Tour events. And they were like, we'll see. And yeah, he made it through Q School, and 2 months later, he won a European Tour. And his putting is amazing. I mean, I think he was leading in Europe strokes gained with putting. And as you mentioned before, when he's on the green and he's putting, you're always looking, okay, that putt had a chance. It's never far off and always good speed.
Mm. Yeah. And he has that same mentality like DJ, you know, he's like, he has that incredible talent just like to be able to forget the last shot, you know, I mean, the way he walks around.
He played US Open this year, but he turned pro last year in January and played US Open at Wingfoot this year. So he can't be that bad, but he didn't play good.
Right. Well, you know, one challenge would be to try and play 18 holes and just try and walk like DJ walks. That's a challenge in itself, that walk that he has. But anyways, yeah. And then one other thing maybe that's interesting also from the mental side for me, and I, you know, I know you teach that as well. When you play like DJ did on Sunday, playing with the lead, whatever the lead was on Sunday on Augusta, 4 or 5 shots. You know, where you put yourself in, obviously, what's wrong with leading by 4, but it also opens up the door of losing the thing instead of winning it. Does that make sense?
Well, it all makes sense because that's a narrative that the person external to the event is going to make. The person in the event, M and Answer and DJ, what they're trying to do is hit this shot well. So when you're into the event itself and you're the participant, the combatant, you're making this play as good as you can make it, this shot. And when you step outside of that mentality, that's when you get in trouble. DJ in that last round dumped a pitch shot of number 2.
Yep. Into the bunker.
Right? And then, into the bunker. He got it up and down. Okay. Right? So when you dump the pitch shot on 2, you can say, oh, no, here it goes again. Or you can go get it up and down.
Right.
We saw this weekend, I don't know if any of you watched this made-for-TV thing, the match.
What happened to Barkley?
On one hole, one of the celebrities hit it off the beaten path, and Phil says, don't worry about it. You can still make 3 or 4 from there. And that's the mentality. Mm-hmm. You know, you give me a swing, I got a shot, and you just go play that shot. So this is a great lesson for all the youngsters, the parents of youngsters that might be listening, is that when your player is playing, if they're paying attention to the shot, they're doing it right. If they're paying attention to what they are on the scorecard or where they are compared to, Joe or Frank or Bob, now they're not in the right spot. So that's something mentally that you try to get to the spot that you only control what you can control. You're always paying attention to what you're doing right now, this shot. What can I do? What can I control? And that's a hard message to learn because kids are just so interested in like, damn, 2 under par, 1 under par, 1 over par. Oh, no, I might not break 80. Yeah, so? One of my star students shot 86 Sunday, junior event, and I can't wait to talk to him because I'm going to tell him 10 years from now he won't remember. Won't make a difference 10 years from now. Nobody will care.
I shot 32-52 once. Got a little excited at the turn.
84.
Yeah, but back to the mental coaching, or let's say sports psychologist. I think the first guys that started it were the Swedish guys. There was some guy that did it in the 70s, I guess. It really started because the sports psychology is really something newish on the coaching side. There's a difference obviously between a mental coach and a sports psychologist, some kind of doctor. Does that person have to be a good golfer or a golfer at all?
No, they got to be a good psychologist.
No, seriously. I agree.
One of our leading brain coaches is Dr. Brett McCabe. He lives down in Alabama or wherever he lives. And he consults with Nick Saban, the famous University of Alabama football coach, played baseball at LSU. He consults with a whole bunch of golfers and stuff, and he's a pretty good athlete, an okay golfer. He's a great mental coach, right? You talk about Swedes. You got Pia Nilsson and her partner Lynn Marriott,
right?
And their whole system, Vision 54, which I think was an outspring of what you're talking about. Great mental coaches. Now they're both competent players and everything, but. You know, they're just really good mental coaches. And the message is always the same. Be first person present, focused on the task at hand. Pay attention to what you're doing. Don't try to control something you don't have control over. Like, I don't have control over my Microsoft over there updating my computer. Change computers.
There you go.
What about golf teacher? How important is it for you that golf teacher is a good player?
This is a two-edged sword right here, really. I think it's an advantage for a coach to have also been a good player. But you got to think by definition, a golf pro, golf coach, can play the game at some level of competency. I think it absolutely helps me that I played on tour. But again, if I'm trying to find a coach, I want the best coach, right? And I oftentimes refer my players to another coach in the game who may not have been a great player. I've already referenced Dave Pels. Dave Pels is a fine player. He played at University of Indiana, not nearly at a professional level. Great chipping and putting coach. That's Jim Suddy. Was a great golfer. He had a really wonderful handicap. Never really played the game at the high level. Great swing coach. David Ledbetter couldn't beat Nicky Price or Nick Faldo, so he became a coach. Hank Haney couldn't beat Ron Streck, became a great coach. So,
right. So it definitely helps. I mean, it's...
It helps, absolutely. I mean, you got to have some core competency in what you're talking about.
Yeah, Hank Haney, Harmon Cowan, you know, those guys, you know, are, no, they coach the guys that win the majors. You know, I guess that's how the success is measured.
Yeah, I don't know any of Pete Cowan's background, but I know his record right now is really good.
Right.
A contemporary of mine, Bradley Hughes, is having great success coaching. And we just had a communication where we've agreed to get together after the COVID's over to talk about what he's doing right. So, and that's one of my curiosities as I go on, is watching some of my other contemporaries, the guys I competed with, become coaches. And you become a coach. You study coaching. You don't just rest on your laurels to be a good coach.
Right.
I mean, you just don't. I got football coaches that come out here all the time. And I said, okay, what were you guys doing? I want to talk to Bill Belichick. I want to talk to Greg Popovich. I would love to talk to Sir Alex Ferguson and say, okay,
Right.
How did you see things?
Right. Yeah. Michael Hebron is one of those guys out of New York.
Yeah, absolutely.
I mean, he is
absolutely.
I mean, unbelievable. Henry, do you have anything else for David? We don't want to take his whole afternoon. It's been an absolute pleasure, sir. Thank you for doing this. We're gonna have a little New Year's Eve special where everybody that's been on is gonna be invited. Maybe that'll be a good time for you to with the time change. I will leave you with this. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. I know you're a big Chicago fan.
What was the question? I was distracted.
No question.
Hang on a sec. Time out. Oh, I'm on Zoom.
I was going to say to you, because I know a little bit about your musical taste, if you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, ooh, ooh. No, baby, please don't go. I hope you come back one day and we can do this again.
Well, I would like to come, actually like to come back to Germany one time and again. I don't know if it's ever going to happen. I'd like to go to Stuttgart and play the golf course that I played in 1982 when Corey Pavin beat Bernhard Langer. So,
oh, okay.
Which one? Stuttgart Solitude, or which one did you play?
I don't remember. Big, wide open golf course.
big parkland golf course.
Well, when you get your ass over here, and we'll supply the hot dogs and the beer and the golf.
Keep the hot dogs, just bring the beer.
There, you got that too. Take care, my friend. Thank you so much.
All right. Bye. Bye.
Best to Texas. Auf Wiedersehen.
Bye-bye.
Where is the button? Na, hallo, Herr, mein lieber Herr Gesangsverein. Also ein richtiger Profi.
Macht er nicht zum ersten Mal.
Da glaube ich auch nicht, aber nicht die diese. Mir, was mir gefällt, ist, wie mit welcher Leichtigkeit und Nonchalance er darüber spricht. Nicht? Er hat nicht erwähnt Augusta bei seinen Lieblingskursen, hast du das gemerkt? Da hat er auch gespielt.
Ja, waren nicht so erfolgreich wie die anderen.
Nein, aber.
Wie die anderen Majors.
Ne, das ist, also er ist ja auch dann mehr der Typ, der so. Naja, nicht einer von uns ist, sag ich mal. Nicht?
Das
ist
aber erstaunlich, dass wo du sagst, er hat Augusta nicht erwähnt und das, obwohl er eigentlich ja ein sehr, sehr, sehr guter Putter ist oder war, dass seine absolute Stärke war. Das
hast du schon mal von Driver
da irgendwie gehört? Scheinbar nichts. Guck dir Charles Barkley Schwung an. Ich weiß nicht, was das war.
Ich habe nur ein bisschen gesehen, aufgenommen davon, aber der hat sich ja ziemlich verbessert, ne?
Er hat sich ziemlich verbessert, ja, das muss man ihm sagen. Aber Driver gibt's, ja, ich habe sowas schon mal gesehen, tatsächlich bei einem Spieler in Deutschland.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das Golfback groß genug war, um die ganzen Bälle mitzunehmen, die er verloren hat. Ja. Das ist eine ziemlich böse Sache.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann auch noch die Chipping gibt. Hast du irgendwelche Superstitions? Irgendwelche komische, ihr seid ja alle, ich meine, eins ist ja, dass wir Amateure, wir Hacker, wir, also wir sind ja gar noch nicht mal Amateure, nicht, wir denken, wir sind golfverrückt, nicht, wenn wir mal, was weiß ich, hier eine Zeitung lesen oder was im Fernsehen gucken oder am Wochenende spielen, aber ihr seid ja richtig golfverrückt, nicht, also das, und ich habe es ja vorhin auch erwähnt, 6 Stunden, 8 Stunden am Tag trainieren, nicht? Das ist richtig verrückt. Und gibt's ja auch dann einige, die haben da ihre, den der Abergläubisch ein bisschen und so weiter. Und vor allem die Schweden mit ihrem Snooze, was an dem sie da lutschen. Dann gibt's die Birdie-Seite und die Par-Seite und so weiter. Und dann geht der Snooze von links nach rechts unter der Oberlippe. Hast du solche Dinge?
Nee, habe ich nicht. Aber ich kenne da genug von, wo Leute sagen, man kann mit jedem Ball nur einen Birdie spielen, danach muss der Ball gewechselt werden und lauter solche Geschichten, aber die habe ich eigentlich nicht.
Hast du gar nichts. Aber rote Schnürsenkel hast du mal angehabt.
Ja, die habe ich mal angehabt. Da habe ich ein neues Paar Schuhe einfach mal eben morgens aus dem Schrank gezogen und da waren die roten Schnürsenkel dran.
Na, also das ist ja dann auch, da kennt man ja auch wieder, ne?
Das war aber nicht Sinn der Sache. Also das, mir ist es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo du es quasi bei Facebook wusste, ist das nicht mal aufgefallen.
Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Mein Lieber.
Kannst du mal sehen, dass du nur auf Äußerlichkeiten achtest.
Ja, so bin ich. was sind deine sportlichen Ziele, mein Freund?
Ja, also ganz klar auf die European Tour, ansonsten würde ich den Job nicht machen.
Ja, hast du da irgendwie einen Zeitplan? Setzt man sich dann an viele kleine Ziele? Oder und ich sag dir, warum ich es frage. Ich habe ja 45 Jahre im Ausland gewohnt und war 45 Jahre lang ein unbezahlter Botschafter für Deutschland. Ob das jetzt nicht Director of Tourism oder was immer. Und ich habe auch immer für die deutschen Mannschaften und die deutschen Spieler immer die Daumen gedrückt und mich gefreut und so weiter. Ich kann mich genau erinnern, wie Bernhard 85 die Masters gewonnen hat. Ich kann mich an die zweiten Masters, ich kann mich an Keimer erinnern, wie er den Players Championship, US Open und PGA gewonnen hat. Ausnahmesportler. Ja, was macht diese Ausnahmesportler? Und wir haben ja jetzt in Deutschland nicht unbedingt den Erfolg, David hat gesprochen von den koreanischen Frauen. Wir haben nicht den Erfolg, den zum Beispiel die Skandinavier haben. Ich guck mal, Finnland. Und wir sind der größte Golfverband in Europa. Warum ist das? Ich meine, das Spiel braucht ja Vorbilder, um junge Leute zu gewinnen. Nicht? Ist das, weil unsere Plätze nicht schwer genug sind? Ist es, ich weiß es nicht, hat es mit, ich mache mir da Gedanken, das mit deutschen Tugenden zu tun, dass wir vielleicht nicht unbedingt die idealen Golfer sind von der Mentalität her. Wie erklärst du dir das, dass wir international nicht unbedingt und alle Jungs, die da spielen, nicht von dir bis, nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute wir auf der Tour haben, die sind alle super geil. Die Frauen sind noch ein bisschen besser als ihr, sag ich mal, als ihr Jungs. Ja?
Das stimmt.
Und absoluten Respekt, ich will keinem auf die Füße treten, aber wo kommen die Superstars her? Was macht ein Superstar wie Sammy? Warum haben wir die nicht?
Also ich meine, was heißt Superstars wie Sammy? Ja, Sammy ist halt rausgekommen wie eine Rakete da im letzten Jahr. Ich meine, Martin ja damals auch. Also wenn du das erste Rookie-Jahr anguckst, was er da abgerissen hat, das ging mal direkt von Null in die Weltspitze. Ja. Das sind so ich sag mal, Ausnahmekarrieren. Bei Martin auch. Wir haben jetzt, glaube ich, ein paar ganz gute Eisen im Feuer. Aber ja, du hast recht, wenn man sich jetzt anguckt, so Richtung Major-Sieger, da ist das in Deutschland ziemlich dünn, sind wenig. Auch European Tour von der Masse her, von den Spielern her, ist auch relativ schwierig. Warum das jetzt so ist, kann ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, da sind so viele Aspekte dabei. Ich habe jetzt neulich irgendwo gelesen, dass die Anzahl der jugendlichen Golfspieler in Deutschland stark abgenommen hat im Vergleich von vor 10 Jahren. Also wir hatten, wenn ich es richtig im Kopf hatten wir 62.000 Jugendliche vor 10 Jahren. Jetzt sind wir noch bei 45.000. Also es ist mal einfach mal fast ein Drittel weg. Mhm. So die Masse, dafür werden die Spieler immer besser, die ausgebildet werden. Ich meine, wir haben im Amateurbereich dieses Jahr das erfolgreichste Jahr im deutschen Golfsport. Da wird sicherlich auch der ein oder andere auf die Tour gehen und seinen Weg gehen. Aber um den letzten Durchbruch zu erreichen, ich glaube, da hat es auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Und es ist ja einfach ein verdammt schwerer, steiniger Weg. Und ich glaube, was vielleicht auch noch ein bisschen dazu kommt, ist, wenn man jetzt 18, 19 Jahre alt ist, in den USA kannst du beides machen. Du kannst Golf spielen gehen und du kannst studieren gehen. In England hast du auch die Teams an den Universitäten. Du kannst ein bisschen, das ist in Deutschland gar nicht drin. Also ich habe nebenbei studiert, das war nicht gerade ohne, das hat war nicht so angenehm, da zwischen den Stühlen zu sitzen, zwischen Golfprofi zu sein und Studium. Und ich weiß noch, wo ich mich mit einem Prof in meinem ersten Jahr ja nicht überworfen habe, aber der fand das gar nicht witzig. Da war in der ersten Vorlesungswoche, waren deutsche Meisterschaften, deutsche Lochspielmeisterschaften. Und dann hieß es, Pflichtanwesenheit, sagte mir jemand. Ich sagte, ja, okay, ich habe erste Woche deutsche Meisterschaften, also zu der Veranstaltung gehe ich definitiv nicht hin. Hab dem Prof dann geschrieben, ich habe auch nichts davon gehalten, den irgendwie anzulügen und zu sagen, ich wäre krank oder irgendwas. Und habe in meiner norddeutschen Arroganz dann einfach dem Prof geschrieben, tut mir leid, ich spiele deutsche Meisterschaften in dieser Woche. Ich arbeite das gerne nach, vielleicht können wir auch irgendwo was, ja, eine Ausgleichsarbeit finden. Und bin in der Woche dann auch deutscher Meister geworden. Also war gut, dass ich nicht hingegangen bin. Aber ich habe in der nächsten Woche mir einen Einlauf abgeholt von dem Prof. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was mir denn einfallen würde, seine Veranstaltung für eine Sportveranstaltung ausfallen zu lassen. Ja. Und so weiter und so weiter. Also da ist was die Akzeptanz.
Hast du studiert?
Wirtschaftsingenieurwesen.
Okay. Ja, und du sagst ja auch genau USA, nicht? Du warst ja auch in den USA ein bisschen. Ja. Also diese jungen Spieler, die Amateure, ich meine, der einzige, den ich jetzt hier off the top of my head kenne, der auf die Corn Ferry gegangen ist, war ja der Max Gottlob, nicht wahr? Der,
genau.
Ich weiß nicht,
wie Stefan Jäger, oder auch?
Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist, der Jäger. Der ist ja auch schon etwas älter, ne?
Ja, Jäger ist, glaube ich, mein, ich glaube, ein Jahr älter als ich oder sowas. Du müsste ja 89 sein oder sowas.
Aber, und dann haben wir natürlich, also ein College in den USA für diese, für europäische Spieler ist natürlich immer was Interessantes. Denke ich mal, College Golf, nicht wahr? Und dann natürlich die Erfahrung, die Turniererfahrung, entweder auf der Corn Ferry oder hier, ist ja egal. Ich meine, du hast Brooks, der das Golfspielen auf der European Tour gelernt hat.
Nee? Ja, der sich mal kurz überlegt hat, ich zerpflüge die European Tour oder die Challenge Tour und dann die European Tour und dann nehme ich ein paar Majors mit.
Ja.
Nicht also, aber wo du das mit den Colleges ansprichst, man muss sich auch in Deutschland mal vor Augen führen, dass wenn man dort ans College geht und man geht an ein, sag mal, gutes College, dann ist das Team, in dem man ist, von der Leistungsstärke wie eine deutsche Nationalmannschaft. Und das rennt da aber am College rum. Und mit denen trainierst du jeden Tag.
Genau.
Mit denen stehst du morgens auf, mit denen gehst du morgens um 6 ins Gym, dann gehst du mit denen ab mittags nach den Vorlesungen auf die Wiese, dann gehst du zocken und das ist wie, als wenn du jeden Tag mit deiner Nationalmannschaft, mit den Besten der Besten da rumläufst. Nur haben die in den USA davon einfach gefühlt Hunderttausende, als wenn die da auf den Bäumen wachsen.
Ja, das stimmt genau. Und es ist ja jetzt auch sehr international an diesen Universitäten, nicht?
Ja.
Du weißt ja, wie die College Sports in Amerika funktionieren, nicht? Das ist ja auch Geld für dich. Ich habe meine Kinder in den USA, und die Universitäten sind ja auch nicht billig. Nicht? Ich habe immer versucht, meine Kinder zu überreden, Fechten zu lernen. Warum? Weil diese Scholarships für, also Fechten wird nur an Duke University, Harvard, Yale und so weiter.
Die guten Smart Schools.
Richtig. Und nicht, wenn du mal ein halbes Jahr fechtest, dann kannst du nicht ohne Problem Meister von New York werden, weil da keiner fechtet. Haben sie nicht gemacht. Aber mit dem Golf ist es ja ähnlich. Nicht? Und dann spielst du halt Plätze, nicht, die du hier nicht hast. Jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch nicht unbedingt in Continental Europe.
Nicht wahr? Ich war, als ich in die USA kam, war ich ein ganz guter Amateur. Ich sage jetzt mal kein Weltklasse-Amateur, aber es hat gereicht. Was hatte ich damals? Ich glaube, +3 hatte ich damals.
Ja.
Und bin dann rübergegangen und das allererste College-Turnier spielen wir Bethpage, oder deine Heimatwiese.
Bethpage Black.
Ja, Black haben wir nicht schon Bethpage Red gespielt. Und das weiß ich noch, wo die mir sagt, ja, Bethpage Black spielen wir nicht. Wir spielen Bethpage Red, das ist der deutlich einfachere.
Der ist genauso gut.
Ja, da gehe ich auf die Wiese drauf und spiele eigentlich ganz solides Golf, so für meine damaligen Verhältnisse, und schieße eine 76 und spiele zweite Runde am selben Tag und spiele eine 74. Ich habe gedacht, boah, ich habe echt solide gespielt. Guck aufs Leaderboard, was führt 2x65. Und ich dachte, wo zum Teufel bin ich denn hier gelandet?
Ja.
Die Breite. Das kannte ich ja gar nicht. Ich meine, hier kommst du an, hast ein Handicap von +3, du kannst auf unseren, ich sag mal, 6000 Meter Wiesen spielst du 3, 4, 5 unter Par, das ist alles machbar, und dann kommst du dein erstes College-Event und denkst, du hast ganz gut gespielt und bist auf mal 20 Schläge hinten.
Ja.
Und denkst du, okay, also gibt noch ein bisschen was anderes in der Welt.
Ja. Ja, als ich in Amerika studiert habe, da war in Washington, da war Fred Funk war der Coach bei der University of Maryland. Und da habe ich öfters zugeguckt. Es ist wie Profis, nicht? Also, und was weiß ich, Golf ist vielleicht, wenn die dir an Popularität oder wie viele Leute College Golf spielen, eins ist Football, dann kommt Basketball. Nicht? Golf ist so Nummer 10 von den Sportarten, nicht? Es ist ja nicht, dass es hier top ist, aber. Naja, jedenfalls sehe ich da auch ein paar Jungs. Einer, der natürlich im Moment sehr gut drauf ist, ist Hurley Long. Der auch, denke ich, den Trieb hat. Nicht, wenn ich mir die Profile von den deutschen Golfern vom Team Germany angucke und ihre sportlichen Ziele. Das sind, was weiß ich, 15 oder 20 Jungs, die da gelistet sind. Dann sind die Ziele, ja, volle European Tour-Karte, Tourspieler, mich verbessern und so weiter. Und nur einer hat als sportliches Ziel angegeben, Top 10 der Weltrangliste und einen Major zu gewinnen. Und das war Hurley Long. Und ich denke, genau sowas braucht es, um nicht jemanden hervorzubringen, der ein Superstar ist und der auch Leute wieder zum Spiel hinbringt. Nicht dann, ob das ist alles auch ein bisschen kompliziert natürlich, nicht? Ich will nicht das Wort Vorbild unbedingt benutzen, jetzt gerade weil wegen Maradona, der ja alles andere als ein Vorbild war. Ja.
Also nennen wir es anders, jemand, der polarisiert, über den Leute reden, über den, der Leute bringt, zuzugucken.
Genau. Genau. Nicht? Deswegen Haare wachsen lassen. Das
ja. Ich meine, gehen wir mal zurück in der Zeit, wo wir von Tiger reden. Ich meine, man guckt sich heutzutage immer noch so Best-of-Geschichten von Tiger an, wo du die besten Schüsse von ihm anguckst, wo du denkst, die probiert bis heute immer noch kein anderer Spieler.
Genau.
Ja. Also es ist ja ähnlich so, ich meine, Seve war ja auch so. Wenn du so, ich meine, für Seve bin ich zu jung. Aber wenn du dir so diese Best-of-Schüsse anguckst, wie er auf Knien aus den Büschen raushaut und bei Tiger ja ähnlich, wie er da in Mexiko sein 40-Yard-Slice da um den Baumraum hackt, da guckst du hin. Ja. Da bleibst du hängen und denkst, boah, wie geil ist das denn? Und wenn du natürlich dieses klassische, ich sag mal, Percentage-Golf spielst, selbst für mich als Golfprofi ist das teilweise echt brutal langweilig anzugucken. Ja. Interessant wird es dann, wenn ich die Plätze kenne oder die Leute kenne, die oben mit dabei sind, aber ansonsten siehst du einfach nur, ja, Abschlag, Bahn, ja. Schlag aufs Grün und ja, danke, Paar, wir gehen weiter.
Ja, David hat es ja gesagt, nicht? Es ist Risk-Reward, manage the odds, und wenn die Nummer stimmt, dann gehst du.
Gehst du drauf.
Nicht?
Ja, genau. Ja, und bei Tiger war es ja gefühlt immer so, es geht immer.
Ja.
Und da kamen ja die sensationellsten Dinger bei raus.
Ja. Nicht, aber glaubst du, wie viel Zeit verbringst du, würdest du sagen, im Training, wenn du jetzt voll im Training bist? Mit Driver, Iron Game, Wedge, Short Game, Putting. Ist das ziemlich mehr schwerwiegend auf dem Short Game oder auf dem Grün? Oder?
Das kommt tatsächlich immer ganz an, welcher Phase der Saison bist du und wie sind gerade so, ich sag mal, deine Stärken. Ich meine, du hast ja auch deine Stats, die du hier ein bisschen durchguckst oder im Kopf hast. Und weiß jetzt, sag mal, okay, jetzt ist in zwei Wochen ist ein Turnier. Nehmen wir als Beispiel, keine Ahnung, Adamstal, in wo dies ja Challenge-Tour war, beziehungsweise European-Tour war, nehmen wir Adamstal, und du weißt, du musst einfach den Ball auf der Bahn platzieren. Aha. Dann stehst du natürlich, probierst irgendwie so Situationen auf deinem Heimatplatz irgendwie vorzustellen, wo du dann sagst, okay, den Schläger, ich habe die und die Breite zur Verfügung, der muss halt sitzen, und dann weißt du danach, okay, es ist vermehrt dann irgendwie Wedge-Game, dann gehst du das halt üben mit Putten, und jetzt aber weißt, oh, verdammt, ich spiele nächste Woche Porsche European Open in Green Eagle und hast auf einmal eine 7500 Meter Wiese vor dir, da weißt du, die Wedges brauchst du nicht. Da stehst du den ganzen Tag auf der Range und prügelst einfach nur ein Eisen 3 und ein Eisen 4.
Ja.
So ist es, also zeitlich ist es so, dass du es ja wie ein Fulltime-Job halt einfach. Was man aber auch nicht unterschlagen darf, ist die Zeit, die man damit verbringt, zu analysieren, Turniere zu analysieren, Stärken und Schwächen zu analysieren und sich auch, wie David ja auch sagt, sich weiterzubilden, mit Leuten sprechen. Wie kann ich mich verbessern? Wo kann ich mich verbessern? Und wenn ich mich verbessern will, in welchem Rahmen? Und mit wem muss ich da reden?
Ja.
Das ist ja nicht, du hast keinen, der dich an die Hand nimmt. Du bist, wie gesagt, also man möchte so sagen, man ist selbstständig, der selbst und ständig arbeitet.
Mhm.
Und das ist nicht unbedingt auch immer nur die Arbeit, die auf dem Golfplatz gemacht wird. Du hast ja keinen Ansprechpartner, den du ansprichst und sagst, hey, mach mich mal besser. Sondern das bist du selber, der einen Weg finden muss, besser zu werden. Und da musst du dir dann die richtigen Leute für suchen. Und das ist auch der Grund, warum du verschiedene Coaches oder mehrere Coaches jetzt hast, oder das so populär geworden ist. Und du sagst, okay, mein Putten ist scheiße, ich suche mir einfach einen guten Putt-Trainer und probier's aus, hilft, von der Bar, bleibst dabei. Jetzt sagst du, hey, Fitness ist nicht gut, suchst dir einen guten Fitness-Trainer. Und so musst du selber immer analysieren, was ist gut und was ist schlecht.
Ja, vielleicht, ja, das ist super interessant. Was für mich immer faszinierend war, dass Spieler wie ich, nicht Amateure, die ja Wochenende spielen und nicht unbedingt viel trainieren, auf die Range gehen und so weiter, treffen irgendwann auf ein Plateau. Ja, ich meine, okay, first of all, nicht das Handicap von, was weiß ich, von 25 auf 15 zu bringen, ist nicht unbedingt das Schwerste der Welt, sage ich mal. Ja, dann von 15 auf 10 wird schon ein bisschen schwieriger. Von 10 bis 5 noch schwieriger. Wenn du dann bei 5 bist, dann bist du auf dem Plateau. Ja, wenn du einigermaßen athletisch bist und nicht einen guten Kopf hast, dann sollte jeder ein 10-Handicap sein, sage ich mal. Leute, die, ja, also, kriege ich bestimmt auch und sag, aber Leute, die, was weiß ich, 10 Jahre lang 36 Handicap, meine Mutter hat mit 65 angefangen, Golf zu spielen, okay. Aber ich rede jetzt von jungen Menschen, die anfangen, Golf zu spielen, wenn die nach 5 Jahren immer noch 100 schießen, dann, ja, das vielleicht mal einen anderen Sport versuchen. Aber, Und man hört dann Geschichten, und ich hatte von David Michael Hebron erwähnt, der ein super Coach ist. Nicht? Und der, wenn der mit Amateuren, guten Amateuren trainiert, die auf die Tour wollen, ja, ein Schlag besser zu werden, dauert 1 Jahr, 1,5 Jahre, wenn man auf dem Level. Ja. Hast du mal, als du von, nicht was mit welchem Handicap du angefangen hast, auch mal dieses Plateau gehabt, wo du dann gedacht hast, oh, jetzt muss ich entweder mehr trainieren oder ich brauche jemanden, der mir das beibringt oder wie?
Also ich hatte tatsächlich, also ganz, ganz weit zurück in den Amateurtagen, ich sag mal, da war ich 15, da hatte ich Handicap 4, also da war ich, weiß Gott, nicht gut, also auch für lokale Verhältnisse. Ja, also da war, ich meine, man redet hier über in Region Niedersachsen, und da war ich immer so, ja, ich war so gerade im Kader und so Landeskader, ich gehörte so zu den besten 8, besten 10 im Landesverband. Das ist ja jetzt ja nicht wirklich, ich sag mal, in dem Sinne, wo man hin möchte, nicht gut, und eigentlich gibt's ja in dem Alter dann Leute, die viel, 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 viel besser sind. Mhm. Und dann haben wir das Glück, dass wir in Lohnen einen neuen Trainer bekommen haben, von dem ich einfach dann ja enorm viel gelernt habe. Die Harmonie hat gestimmt, die Chemie hat gestimmt, auch einfach vom Technischen her und vom Spielverständnis her, der hat selber auch mal ein bisschen als Spieler war ja unterwegs, und da habe ich dann dieses Plateau, also als er kam, einfach mal komplett, ja, direkt runtergehüpft von dem Plateau. Mhm. Das war eine kurze Zeit, wo ich sagte, ey, ich habe jetzt Handicap 4, aber irgendwie sehe ich jetzt nicht, wie ich irgendwie besser werde. Mhm. Und dann kam er und habe ich den ganzen Winter mit ihm trainiert. Und das erste Turnier, was ich mit ihm gespielt habe, mit Handicap 4, war eine niedersächsische Meisterschaft, und da habe ich gespielt 76-68. Und nach der 68 gab es dann kein Halten mehr. Ich hatte ein Jahr später, hatte ich dann plus 4.
Hm. Ein Single Event, so wie David erzählt hat von Rock Drive, wo seine zweite Karriere gewonnen ist. Wahnsinn.
Ja, also wo du manchmal einfach brauchst so einen gewissen Moment, wo du dann merkst, ey, da hat so Klick gemacht. In dem Sinne. Aber ja, zum Schluss ist jetzt, ich sag mal, in meiner Spielstärke jetzt, wo ich mich gerade rumtingle, einen Schlag zu finden auf der Runde, um das mal einzuordnen, einen Schlag im Schnitt, ist, ich habe gerade mal nachgeguckt, also DJ ist oben raus, der ist im Rundendurchschnitt bei 67, der pulverisiert dies ja alles. Und danach ist Platz 2 mit 69,5. Und wenn man dann geht, einen Schlag oder 1,5 Schläge, ja, auf 70,5 oder 71, dann ist man jenseits der 100.
Ja, dann musst du um deine Karte kämpfen.
Nicht? Die Karte ist weg.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht? Und das und dieser Schlag, das kann Pech sein, sag ich mal.
Kann.
Das kann ein Bad Break sein, das kann ein Lip-Out sein.
Frag mal Tom Watson 2009 bei den British Open. Kriegt der einen anderen Bounce an der 18, dann gewinnt er nochmal die British Open.
Auf jeden Fall. Da kann mich auch noch dran erinnern.
Boah, der war so bitter.
Ja, das war Wahnsinn. Aber ja, nicht dieser eine Schlag ist schon, ist dann schon enorm wichtig, weil es ja dann auf 4 Schläge sind über 4 Runden, nicht? Und
aber das ist ja der Reiz, finde ich, auch den Golf ausmacht. Es wird, ja, wie David sagte, mit den Percentages, es ist ein bisschen wie Schach oder wie Poker, wo du die Percentages hast. Und dann sagt man, ist man in einer Situation, um das mal zu beschreiben, was ein Schlag ausmachen kann. Man ist in einer Situation, man hat sich geshortsided, also man hat die Fahne auf der kurzen Seite verfehlt, man hat sehr, sehr wenig Grün zum Arbeiten damit. Ballage ist nicht so prickelnd, wo man dann sagt, okay, du hast 2 Optionen. Option 1 ist, du spielst den flachen Chip und oder ein bisschen defensiven Schlag, der geht jetzt 5 Meter hinter die Fahne. Du weißt aber, es ist der sichere, aber du hast auch, du weißt, es ist ziemlich sicher das Bogey in 9 von 10 Fällen oder eigentlich eher in 95 von 100 Fällen. Ja. Jetzt hast du die ganze Zeit trainiert und sagst, ey, dieser schöne Lobshot, den kann auch aus einer schlechten Lage, den kann ich jetzt machen. Und wenn du jetzt vom Jahr gesagt hast, okay, zu 20% traue ich mir nur diesen Lobshot zu, und hast du aber viel trainiert und traust dir den plötzlich zu 80% zu, dann ist es genau dieser eine Schlag. Den braucht man nicht jeden Tag. Aber du hast die Situation, wo du diese Schläge mal brauchst, und du musst immer in der Lage sein, diese abzurufen, um deine Percentage möglichst hoch zu halten, Up and Down zu machen oder Birdies zu machen oder irgendwas. Ja. Und deswegen brauchen wir dieses riesen Repertoire an Schlägen.
Ja. Ja, denn um zurückzukommen zu einer der Anfangsfragen, denn alle Jungs, nicht, ob es jetzt auf der Pro Golf Tour ist, ob es auf der Challenge Tour ist, auf der PGA, auf der European Tour ist, die haben ja alle einen guten Schwung. Der Swing passt ja.
Seitdem es Videokameras gibt, sind die Dinger ziemlich gut geworden, ja.
Nicht? Also ist dieser Schlag, der kommt irgendwie aus dem Course Management, aus dem Mentalen, wie David sagt, nicht, wenn du Geld verdienen willst, musst du am Sonntag in der Lage sein, low zu gehen. Nicht?
Ja. Das ist halt das, wo ich sagte, wenn du Golfprofi bist, das musst du auch in der Lage sein, herauszufinden. Da kommt keiner von außen und sagt dir jetzt, du musst das trainieren oder du musst jetzt das machen, dann wirst du viel besser. Mhm. Du bist selber für dich verantwortlich, der gucken muss, wie komme ich über die Runde und welches sind die Schläge, die mich am meisten gekostet haben. Und das musst du auch mal wieder selber analysieren.
Ja. Interessant. Was spielst du im Moment für Knüppel, für Stöcke? Darfst du das sagen? Kannst du Reklame machen?
Für Stöcke? Gerade, ja, ich hab Wilson-Stöcker jetzt in der Tasche.
Ja.
Ziemlich geile Dinger sogar.
Ja.
Die gefallen mir richtig gut. Die habe ich jetzt seit 2,5 Monaten oder sowas, habe ich damit angefangen, damit rumzuprobieren, und ich bin echt hellauf begeistert.
Okay. Wie viel Grad auf dem Driver?
8.
Boah, ja, sehr geil. Da erkennt man die Spieler. Also ich habe ja auch mit, das weißt du ja auch, mit Jungs gespielt, die alle Scratch waren. Und wenn die dann mit ihren 6 oder 8 Degree Drivers ankamen in den 80er, 90er Jahren, da wusste man sofort, dass dann keine Chance hat gegen die Jungs. Ey.
Ja, aber das ist ja ein bisschen Punkt bei mir. Nehmen wir mal Rory oder DJ. Die spielen 10,5 Driver.
Ja.
Das,
guck dir mal Dings an, das ist der Dings nicht, der Wiesberger. Der spielt ja auch so ein Sechser oder sowas. Ne?
Ja, das hat ja heutzutage, wie David sagt, die trainieren heute mit dem Trackman, und dann guckst du tatsächlich auf den Spinlauf. In welchem Winkel kommst du an den Ball? Und dann wird geguckt, wie kannst du mit der richtigen, mit der richtigen Spinzahl oder mit der richtigen Gradzahl vom Driver die beste Flugbahn kreieren. Ich sag mal, nehmen wir mal als Beispiel. So, ich bin jemand, ich habe sehr, sehr viel Spin auf dem Ball. So, ich nehme natürlich einen Driver mit wenig Loft, um den Spin rauszudrücken. Je weniger Loft du hast, desto weniger Spin hat der Ball. Also kann ich damit eine bessere Flugbahn produzieren. Jetzt nehmen wir aber Rory nehmen wir Rory als Beispiel, der von einem Schwung hat, der sehr, sehr wenig Spin produziert. Ergebnis, würde er jetzt einen Driver spielen, der sehr wenig Loft hat, würde er einfach nicht mehr den richtigen Launch kriegen. Deswegen hat er einfach mehr Loft auf den Driver, dass er einen besseren Launch kriegt, besseren Abflugwinkel. Und das passt einfach zu den Zahlen besser. Ich meine, da hat der Trackman, nehmen wir jetzt mal FlightScope, um andere Seite auch nochmal Werbung zu machen, so ungefähr, oder Foresight. Diese technischen Hilfsmittel haben da also am Ballflug unglaublich viel getan, weil es plötzlich messbar wurde.
Ja, ja, aber du sagst, wenn du viel Spin auf dem Ball hast, dann suchst du dir den Driver dafür aus, anstatt deinen Schwung zu ändern und weniger Spin drauf zu machen.
Du gehst beides. Klar, du arbeitest halt daran, weniger Spin auf dem Ball zu kriegen durch Technik, aber auch so technische Umstellungen, das ist nicht, ich gehe jetzt mal kurz, ich sehe jetzt einen Trainer und morgen klappt das. Ich sag mal, wenn du richtige Schwungumstellungen machen möchtest, langfristig, ja, da gehst du erstmal ein halbes Jahr ins Gym.
Ja.
Und danach guckst du mal, wie es auf dem Video aussieht.
Ja.
Weil du erstmal die ganze Muskulatur dazu ausbilden musst, diese Bewegung überhaupt zu machen, Und bei mir war es halt viel Mobilität, also Kraft und Mobilität, also die Kombination aus beidem. Und das hat jetzt gedauert. Jetzt haben wir gesehen, mit Schwung sieht momentan ganz gut aus. Ich schwinge zwar immer noch wie ein Mülleimer, aber jetzt komm ich besser an den Ball. Jetzt kriege ich auch die Spinwerte mal ein bisschen runter. Und
ja, also diese perfekten Swings, nicht, das ist ja, das gewinnt ja auch nicht die Golfturniere. Nicht? Ich meine, einer meiner Lieblingsgolfer auf der Tour ist seit ewig Freddy Jacobsen. Der alte Hauding. Mhm. Habe ich bei der US Open in Shinnecock kennengelernt, als Dings über Tief Busen gewonnen hat. Wo mich gefragt hat, ob ich eine Schwester hätte. Keine Ahnung. Aber das war so einer, ja, der hat auf der Tour, auf der PGA Tour gespielt, erfolgreich gespielt. Und der spielt wie ein 5-Handicap, der jeden Tag die beste Runde seines Lebens spielt. Also so hat er gespielt, nicht? Und das fand ich also super attraktiv, sag ich mal. Und er ist auch Schwede. Was hältst du denn jetzt von den Jungs? Und das ist natürlich auch eine der Paradebeispiele, wär der Martin Keimer, die dann ihre wirklich, und Faldo hat das ja auch gemacht mit Ledbetter, nicht? Die dann wirklich ein Jahr oder noch mehr aufgeben, um ihren Schwung komplett zu ändern.
Was bewegt einen dazu? Also was bewegt einen dazu? Du willst gewinnen, du willst besser werden. Das ist ja immer dieser klar, Martin war Nummer 1 der Welt. Da fragen sich viele, warum macht er noch irgendwas? Also warum geht er seinen Schwung an oder irgendwas?
Genau.
Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich kann mich erinnern, ein Artikel von Tiger Woods 1997, der hat gerade das Masters komplett zerstört und sieht das hinterher auf Video und sagt, mein Schwung sah hässlich aus, da muss ich erstmal dran arbeiten. Bei ihm war es eine optische Sache, bei Martin kann ich das gut verstehen, klassischer Fader, sensationeller Ballstriker, also genial einfach, aber hatte Probleme zu der Zeit wohl mit dem Draw zu spielen und sein Traum war es, Augusta zu gewinnen. Dafür musst du dort spielen, aber auch vielleicht auf anderen Plätzen, um jetzt, wie David sagte, nehmen wir Wind einen Faktor, wo einfach mal ein Fade dann nicht immer funktioniert, wo du mal einen Draw spielen musst oder sowas und dann bist du einfach konkurrenzfähiger und kannst halt am besten Plätzen, auf mehr Plätzen gewinnen. Und ich habe es mal irgendwo gelesen, eine Aussage von Martin damals, wo er gesagt hat, wenn er sein bestes Golf spielt, wäre er bei 80% Leistungsfähigkeit von den Besten der Welt gewesen. Also wie Rory oder Orton Co. damals. Ja. Und er musste halt hoffen, er war in der Lage, diese 80 oder seine 100% sehr, sehr häufig abzurufen. Und die anderen haben eben nicht ihre Leistung abgerufen immer. So konnte er viel gewinnen und seine geniale Karriere starten. Ja. Aber dann diese zu sagen für sich, okay, ich möchte besser werden und näher an diese an das Top, an das Golf, was möglich ist zu spielen, da kann ich ihn gut verstehen. Und ich meine, ja klar, er hat ein Jahr da irgendwo gehackt ist das falsche Wort. Aber was er dann, wie er dann die US Open gewonnen hat,
ja, Chapeau. Ja, auf jeden Fall. Also und gerade, und man merkt es ja auch, das sind ja auch dann die schweren, das ist ja die US Open zu gewinnen von nicht Start to Finish mit, was weiß ich, 6 Schlägen oder was er gewonnen hat, nicht? Das ist ja vielleicht das schwerste Golfturnier zu gewinnen, die US Open, weil die immer auf dem Hammerplatz ist, der auch dann noch schwierig ausgelegt wird. Nicht?
Also ich fand das so geil, dass er am Finaltag eher konsequent seinen Putter da aus dem rund um die Grüns benutzt hat, von überall. Ja. Und die Kommentatoren immer fleißig gesagt haben, ja, es ist his biggest weakness. Ja. Er kann den hohen Weichen nicht von hartem Boden. Gesagt haben, ja, aber er führt die Statistik an beim Scrambling. Genau. Was wollt ihr denn? Das ist immer noch ein ergebnisorientierter Sport.
Genau, ja. Ich denke auch, er ist ja jetzt auch in der letzten Zeit wieder ein bisschen wärmer geworden, nicht? Die letzten paar Events, da hat er ein paar Mal an der Tür geklopft.
Boah, da hat er aber richtig geklopft. Also in Valderrama und so, da hat er schon richtig geklopft. Ja. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der gewinnt. Ich bin gespannt, jetzt was er in Dubai macht diese Woche. Ja. Dass Martin einer der besten Golfer der Welt, das steht für mich außer Frage.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht? Und es gibt halt so viele gute Spieler. Also meine Philosophie, dass er jetzt wieder so gut ist, war ja diese Aussage vom deutschen Bundestrainer, dass der Amateur der beste Golfer ist, den wir haben. Ich weiß nicht, wie der junge Mann heißt, Schmidt, glaube ich, oder Schmidt. Oder?
Matthias Schmidt.
Ja, also bestimmt ein ganz toller junger Mann und auch ein toller Spieler, aber das finde ich eine taktische Meisterleistung vom Bundestrainer zu sagen, dass das der beste Spieler ist, den wir haben. Denn seitdem ist Martin wieder heiß, Hurley hat gewonnen, Bernhard hat bei Augusta gespielt. Da sollte vielleicht Jogi Löw auch mal sagen, dass Berti Vogts der beste Spieler ist, den wir noch haben.
Ich weiß gar nicht, ob die Jungs alle die Aussage mitgekriegt haben. Also es ist
auch nicht.
Das bezweifle ich mal, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber
ist doch ein schöner Gedanke.
Ja, natürlich. Hast du schön hergeleitet.
Danke dir. Oh Mann.
Ja, aber Hurleys Sieg in Italien schon.
Ja, ich denke auch, das ist auch nur eine Frage der Zeit und ich sehe ihn auch wieder im Ryder Cup und solche Sachen nicht. Das ist also.
Hurley hat die große Stärke, ich habe es letztes Jahr oft genug gesehen. Am Finaltag wirklich das, was David sagte: Wenn du gewinnen willst oder wenn du richtig gut sein willst, musst du am Finaltag tief schießen.
Und das hat er ja gemacht,
als er gewonnen hat. Das kann Hurley wirklich. Also, der kann, wenn du sagst, aus dieser Position, aber. Wirklich, du kannst dir die Ergebnisse angucken, Hurley, am Finaltag geht er einfach die Leiter nach oben und dann steht da wieder irgendwie eine Top 5 oder Top 10 oder Top 3, wo du vorher denkst, nach zwei Tagen, wo kommt der jetzt eigentlich schon wieder her? Und so funktioniert das.
Wenn du jetzt, jetzt war ja das Challenge Tour Finale und so weiter, wenn du die Jungs siehst, mit denen du ja regelmäßig zusammenspielst und die du auch bestimmt schon mal geschlagen hast und so weiter. Natürlich, ich denke mal, erstmal freust du dich für die, wie diesen Tschechen, der da jetzt da gewonnen
hat. André.
Ja, nicht, also ich denke, als Sportsmann freust du dich für ihn, aber du weißt ja auch, dass du den auch schlagen kannst, nicht? Und dass das für dich dann nur irgendwie eine Frage der Zeit ist, bis du da bist. Und die Jungs, also, wenn ich mir die angucke, die von der Pro Golf Tour auf die Challenge Tour, aber die von der Challenge Tour auf die European Tour gehen. Ja, das ist ja wirklich so ein Inkubator für Weltstars.
Nicht? Ja, ich meine, wenn du auf der Challenge Tour guckst und auch dir die Ergebnisse anguckst, die da gespielt werden, das geht tief. Da hast du deine 15 bis 20 unter Par, die hast du auf der Uhr nach 4 Tagen. Und im Endeffekt, Golf ist Golf. Du kommst dann aus einer Saison raus. Die Saison endet auf der Challenge Tour so im November, Anfang November. Ja. Und dann geht's direkt danach, geht's auf der European Tour weiter.
Ja.
In der Regel, wenn nicht gerade Corona ist, geht's in Südafrika weiter. Und die kommen natürlich mit einem Selbstvertrauen aus der Challenge Tour raus, weil sie da gerade das große Ziel erreicht haben. Die sind voller Selbstvertrauen, dann geht's direkt in die European Tour Events, dann spielen sie gut und dann merken sie, okay, es ist nur Golf. Es ist Golf und machen einfach ihr Ding und gehen einfach weiter.
Ja, aber guck mal, auf der European Tour oder auf der PGA Tour, ja, da brauchst du wirklich nur eine geniale Woche im Jahr. Du bist dabei.
Ja, dann fürs Portemonnaie ist gut.
Um die Karte auch vielleicht zu behalten, dann eierst du da noch ein paar Wochen rum und dann bist du da, dann eine gute Woche. Auf der Pro Golf Tour reicht eine gute Woche nicht.
Da kommst du nicht weit. Also nee. Da musst du die ganze Saison über. Genau. Da ist natürlich die Leistungsdichte auf der Pro Golf Tour jetzt nicht so hoch wie die PGA Tour, das ist natürlich ganz klar.
Ja, aber
du kannst dir nicht erlauben, und mal ein paar Wochen im Jahr einfach auszusetzen.
Ja.
Okay, Sammy hat's getan, er hat danach einfach den Rest der Saison alles gewonnen. Aber sonst kannst du da, ich meine, die Pro Golf Tour ist auch eine Tour, du fängst Anfang Januar an. Und also in der ersten Woche Januar ging es immer los in Ägypten und dann spielst du mit Tour School, Final Stage, irgendwo bis Mitte November.
Ja.
Und dann geht's Anfang Januar wieder los. Also irgendwie richtig groß was erarbeiten kannst du da nicht. Du bist eigentlich immer so unter Dauerzugzwang Leistung zu bringen. Und so richtig große Veränderungen gehst du dann da in der Zeit nicht an, weil du weißt, wenn ich jetzt, wie beispielsweise, nehmen wir jetzt mal meine Fitnessgeschichte, das hätte ich so in dem Maße in einer Saison gar nicht durchziehen können. Da hätte ich ein halbes Jahr weggeschmissen.
Ja. Laufen da bei den Events die Agents und die Manager rum und ziehen sich die Jungen an Land irgendwie? Passiert das da schon?
Habe ich noch nicht mitgekriegt. Okay. Also vielleicht muss ich dafür auch besser spielen, das weiß ich nicht.
Kannst du die Pro-Golf-Tour mit der MENA-Tour vergleichen, mit der Middle East North Africa?
Ich habe die MENA-Tour habe ich nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sein. Obwohl es da immer echt gutes Geld gab. Und Geld ist schön und so mal ein bisschen gemütlich im Buggy mit Shorts und Laser spielen ist auch ganz geil. Fühlt sich an wie so ein Touri-Trip. Aber da haben viele von der Pro-Golf-Tour haben da mal aufgeteet. Aber wie die leistungstechnisch ist, ohne da selber aufgeteet zu haben, kann ich nicht einschätzen. Ja, aber es ist halt cool, dass die was gestartet haben. Ich meine, die haben da echt Geld in die Hand genommen und haben da echt große Turniere gestartet. Ich habe da eigentlich gehofft, dass die das neben so als Beispiel so Turniere, so, ich meine, Pro-Golf-Tour ist Preisgeld 30.000 Euro, Gesamtpreisgeld. Da kommst du nicht weit mit. Also salopp gesagt, hat mal ein Trainer vor 10 Jahren, hat mal salopp gesagt, wenn du da gewinnst, nach Abzug aller Kosten, kannst du einen Döner kaufen. So schlimm ist es nicht, aber weit kommst du damit auch nicht.
Und du hast ja auch, nicht hatten wir schon gesprochen, du hast ja auch dann ziemliche Ausgaben, nicht? Du reisen musst und so weiter. Spielst du ein bisschen bei den Pro-Ams mit, die es so gibt? Wo, was weiß ich, $5.000 erster Platz und sowas? Oder diese Tori?
Klar, das sind unsere besten Turniere.
Ja?
Ja, klar, da freue ich mich immer. Wenn du dann als Playing Professional aufdienen darfst und gegen ein paar Teaching Pro spielst, da freust du dich.
Dürft ihr noch als PGA Pros, dürft ihr auf allen Plätzen der Welt umsonst spielen?
Nicht mehr auf allen der Welt. Also in Deutschland dürfen wir es auf jeden Fall. In England und Irland hatte ich bisher auch nicht große Probleme. Ja. In den USA, da haben sie mich nicht draufgelassen.
Okay.
Da musste ich ein bisschen zahlen, aber ich habe auch da gute Rabatte bekommen. Ich habe da so volles Greenfee, zahlst du nicht. Ich glaube, wenn du European Tour bist, sehe ich nicht was anderes, aber wenn du da von einer Mini-Tour kommst, dann bist du ja auch nur einer von zigtausend da, wenn du in den USA guckst. Auf jeden Fall ist es so, dass Golfspielen für uns deutlich günstiger ist.
Ja, aber okay. Ist ja auch euer Beruf. Ne?
Ja, es war schon geil. Ich war in Sawgrass und wenn du in Sawgrass ins Clubhaus gehst und sagst, du willst auf die Range, dann ist ja okay, ja, hier bin Pro und so weiter und legst Karte auf den Tisch, hatte dann auch noch Karte von der Challenge Tour wo es dann ist, ja okay, welche Bälle wollen sie denn haben? Profa 1 oder Profa 1X?
Hallo.
Ja, genau, hallo. Hier bin ich am richtigen Ort.
Das gibt es in Lohne nicht.
Nein, nicht ganz.
Nicht ganz.
Es sei denn, ich sammle sie selber.
Richtig. Okay, schließen wir den Kreis nochmal. Jetzt nächstes Jahr Kategorie 13 Challenge Tour. Was heißt das genau?
Das kann ich nicht sagen. Ich meine, wir haben noch keine Infos darüber, wie das nächste Jahr aussieht bezüglich Turniere. Ich habe heute die E-Mail bekommen, Pro Golf Tour hat bis Mai schon mal keine Turniere geplant. Mhm. Challenge Tour ist, denke ich, ähnlich. Also die haben ja sowieso im Winter nicht jetzt gerade viele Turniere, eigentlich gar nichts. Dieses Jahr war ein bisschen Südafrika. Ansonsten fängt sie traditionell ja auch erst im April oder Mai an und ich denke, dass es da dann auch erst wieder losgehen wird.
Ja. Da hast du noch, musst du noch ein bisschen Geduld haben, ne?
Ja, kann ich noch 6 Monate im Garten ins Fitnessstudio gehen und mir bei 2 Grad schön einen abfrieren.
Was ist dein Lieblingsschwung?
Es gibt viele gute Schwünge, aber ich sag mal, Tiger in his prime.
Tiger in his prime. Okay, bis jetzt hatten wir Hogan und Freddie Couples. Jetzt haben wir noch Tiger dazu. Na hallo. Oh, und wir haben auch, glaube ich, eine Einladung von Christian Althaus nach Dresden in den Club da.
Nach Dresden?
Herzogswalde oder wie der heißt.
Ja, bin ich dabei.
Du kennst ihn ja, du hast ja, wo du die Lochspielmeisterschaft gewonnen hast in Frankfurt, da hat er ja auch ein bisschen renoviert, ne?
Da hat er renoviert und ich glaube auch, dass hätte Christian die Grüns nicht damals gemacht, dass ich die deutschen Meisterschaften dort, glaube ich, nicht gewonnen hätte.
Ehrlich?
Ja.
Also, du ihm?
Also Christian hat dort richtig, richtig gute Grüns gebaut und die kamen mir zur damaligen Zeit sehr entgegen, weil Christian hat da Grüns gebaut, wie er es auch in seiner Philosophie gesagt hat, du musst nachdenken, was für einen Schlag du machst. Und also nur als Beispiel nehmen wir mal Bahn 4. Bahn 4 in Frankfurt ist ein Par 3. Wenn du die Fahne kannst, hast du mehrere Positionen. In der Mitte vom Grün ist so ein hoher Hügel und das fällt ins Grün rein. Und was ich bei den Plätzen bei Christian, also bei dem Grün dann so geil finde, ist, du kannst auf der einen Seite sagen, okay, du gehst, wenn die Fahne rechts steht, du gehst voll auf die Fahne drauf und attackierst und gehst auf die Carry-Distanz. Oder du machst einen Schlag, ich will jetzt nicht sagen Zach Johnson-Schlag, aber du gehst Richtung Mitte Grün und probierst den Hügel an der richtigen Stelle zu treffen, wo du dann viel größere Fläche zu verfehlen hast und benutzt den Slope oder das Gefälle, um zur Fahne zu kommen. Und das erlauben die Grüns von Christian in Frankfurt, dass du Schläge auf verschiedene Art und Weisen spielen kannst. Du kannst die Slopes benutzen, die Hügel, du musst mit der Spin-Kontrolle musst du aufpassen. Da musst du einfach einen Plan machen, wie du spielst. Und zu der Zeit war ich da drin sehr gut, konnte die Eisen wirklich punktgenau hauen und konnte dann immer wirklich schön mit den Slopes mir die Birdie-Chancen erarbeiten. Das hat einfach richtig, richtig Bock gemacht. Deswegen immer, wenn ich wusste, es geht nach Frankfurt, ging schon mein Herz auf, weil ich wusste, geil, das ist ein Platz, auf dem kannst du nachdenken, auf dem kannst du Course-Management machen, auf dem kannst du strategisch spielen. Deswegen hatte ich immer Bock auf die Wiese.
Ja. Aber wo du spielst, in Bremen im Club zur Fahrt, das ist ja auch ein richtig guter Platz.
In meinen Augen vom Design her, also Langschwitz, Bernhard von Limburger hat den designt, ja. Alter deutscher Architekt, und das ist wirklich so sein Meisterstück. Also ich kann alle Hörer nur sagen, bisschen Werbung machen hier, komm, spielt mal in Gahlstedt. Es ist für mich als Pro der Platz, der einem am meisten Schläge abverlenkt im langen Spiel. Und auch der Grund, warum ich Golf so sehr liebe, weil du dort einen Platz hast, den du auf ganz viele verschiedene Varianten spielen kannst. Also du kannst sie nicht überpowern, das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ey, ich mache den Bryson DeChambeau Tee auf und fackel das Ding jetzt einfach über jeden Ball rüber. Das funktioniert nicht. Du musst wirklich die Bahn, das ist ein Waldplatz, und du musst den Ball durch die Gassen shapen. Also du musst den Fade spielen, du musst den Draw spielen und kannst dir dadurch, wenn du ihn sehr aggressiv spielst, musst du den richtigen Schlag machen. Also den Draw und den Fade hoch, flach. Und dann kannst du dir kurze Wedges ins Grün erarbeiten und oder die paar 5 in 2 bekommen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, hey, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich gehe ein bisschen kürzer vom Tee und habe einen längeren Schläger ins Grün. Du kannst ihn auf ganz viele verschiedene taktische Art und Weisen spielen und ist so im Risk-and-Reward-Bereich einfach genial. Ja. Das macht einfach Spaß. Jeden Tag ist ein anderer Golfplatz.
Ist bestimmt schon 20 Jahre her, dass ich da gespielt habe, oder ich kann mich nicht mehr so richtig gut dran erinnern. Ein Loch hatte mitten im Fairway einen Baum, ich weiß nicht, welches Loch das war. Gibt es das noch?
Ja, es gibt mehrere Bäume auf der Wiese, ja.
Mitten im Fairway.
Mitten im Fairway. Du hast geteiltes Fairway an der 6, aber so mittendrin steht eigentlich keiner mehr.
In meiner Landing Zone. Vor 25 Jahren.
Na, also mitten im Weg, also ich muss euch ja schnell durchgehen, aber ich kann.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, 6 könnte hinhauen, aber.
Ne, 6 teilt sich das Fairway, das ist so ein kleines Waldstück in der Mitte. Da kannst du nämlich auch entscheiden, okay, gehe ich links lang oder gehe ich rechts lang? Und wenn du rechts die aggressive Linie wählst, da kommen ein paar Teiche ins Spiel, da musst du dann gute Carry-Distanz haben. Also das macht richtig Spaß.
Ja. Okay, Meister, ich denke, wir haben es ziemlich gut hingekriegt heute. Was haben wir noch? Ich habe eigentlich alles rausgekriegt, was ich rauskriegen wollte. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
Ja, sehr. Also von David war echt cool.
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, mein Lieber.
Bitte gerne.
Wir machen, glaube ich, nächste Woche weiter mit Gregor Biernat von Sky Sports. Als ehemaliger Gast bist du jederzeit eingeladen, dich dazu zu schalten.
Also als Sidekick, um ein bisschen in der Kamera zu wackeln.
nein, und dann, ich denke, wir werden dann auch nicht andere Konstellationen zusammenstellen, aber ich dachte mit David, das wär ein gutes Pairing für dich. Nicht? Und jetzt machen wir halt ein bisschen weiter mit ein paar Coaches und mit Gregor und mit ein paar, mit einem Sportpsychologen auch irgendwann mal, dass wir noch ein paar Shows vor Weihnachten reinkriegen und mal gucken, wie das weitergeht. Und irgendwann müssen wir beide auch mal los.
Ja, also ich muss immer noch nach Föhr oder wir fahren nach Dresden.
Ja, also ich hoffe ja, dass Christian mal auf dem Weg nach Föhr hier von Düsseldorf hier uns beide abholt.
Ja, sag ihm das mal.
Ja, das habe ich schon. Da habe ich ihm schon gesagt. Ich glaube, er hat das sogar vorgeschlagen, irgendwie, wenn ich mich richtig erinnern kann. Aber das kann auch, maybe not. Aber da sagt er bestimmt Bescheid, wenn er es nicht gesagt hat. Hinrich, mein Lieber, ich wünsche dir was.
Ich dir auch.
Wir sprechen. Danke, danke, dass du hier warst.
Bitte gerne.
Hau raus.
Ciao.
Mach's gut.
Tschüss. Ciao, mein Lieber.